Hallo und herzlich willkommen zu Folge 282 der Apfelnerds mit Sascha
und Thorsten.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und eine Sensation. Nee, Sensation ist das falsche Wort. Mir fällt das Wort nicht ein. Eine besondere Folge.
Ein Jubiläum.
Jubiläum, danke. Ja, weil wir sind das erste Mal, glaube ich, zu zweit.
Ich glaube, das erste Mal überhaupt ohne Daniel.
Ja, ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt ohne Daniel. Und der ist natürlich im wohlverdienten Urlaub. Den gönnen wir ihm natürlich auch.
Ja, viele Grüße.
Ja, viele Grüße, bevor ich dann in Urlaub gehe, die nächsten zwei Wochen. Also geht jetzt Hand in Hand hier, bis dann Weihnachten kommt. Also schönen Urlaub, Daniel. Und ja. Wir versuchen es heute mal ohne dich und tun unser Bestes, geben unser Bestes. Ja, das auf jeden Fall. Er hat noch viel Spaß, Jungs, hier reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob er nur uns meinte oder auch unsere Zuhörer. Wahrscheinlich beides, gehe ich jetzt mal von aus. Ansonsten habe ich eine neue Kategorie gegründet. Und zwar Geräte. Habe ich mir jetzt direkt mal einfach ausgedacht. Weil es gibt neue Geräte, wie der Name so sagt. Und zwar ehrlicherweise mehr als ich dachte. Und unspektakulärer ein bisschen als ich dachte, weil es gab kein großes Video über keines davon, also keine Vorstellung, nichts, sondern mehr so Pressemitteilungen. Aber das soll die ganze Sache nicht schmälern. Und allem voran ein neues MacBook Pro mit M5-Prozessor.
Ja, der erste M5 hat das Licht erblickt.
Genau. Wahnsinn. Erste M5, finde es interessant, dass es das Pro ist, ne? Weil ich immer so schnell bei Pro natürlich auch beim M5 Pro bin, dem es nicht gibt, um das schon mal klar zu sagen.
Nee, habe ich auch sofort geschaut und nein, leider kein M5
Pro. Nee, leider nicht, keine Pro-Variante, es ist rein M5 und ich denke halt beim normalen M5 so immer in Richtung iPad Air, aber da sind wir nicht, da gibt es auch keins von. Wir sind jetzt erstmal beim MacBook Pro M5. Genau, der soll. Und das stand so ein bisschen über allem, eine 3,5-mal bessere Performance für KI-Workloads haben. Das ist doch mal eine Aussage. Also,
ja, das ist auf jeden Fall absolut optimiert für KI. Und wir gehen ja gleich auf die Details ein. Also da haben sie wirklich in jeden GPU eine sozusagen Neural Engine eingebaut, dass der wirklich viel schneller rechnen kann, was KI betrifft, und es soll ganz, ganz schnell starten. Also wir können uns wirklich auf einen Geschwindigkeitsboost freuen.
Ja, definitiv. Also zumindest was KI angeht, das Ganze stand auch natürlich dementsprechend sehr im Vordergrund. Und erstmal zum M5 an sich. Ist ja, wie gesagt, neu, und M5 dritte Generation des 3-Nanometer-Verfahrens in dem Falle. Also wir sind eine dritte Generation, heißt natürlich auch verbesserte Fertigungstechnik, etc., wie wir das immer kennen, wenn sie durch ihre Iterationen davon gehen. Und genau, dementsprechend natürlich dann auch eine bessere Effizienz. Das war ein bisschen zu erwarten, wenn natürlich der Fertigungsprozess besser wird. Aber das freut natürlich grundsätzlich erstmal, dass man deutlich sparsamer auch mit derselben Leistung am Ende sein kann. Und jetzt kommen wir zu einem Kernstück natürlich, und zwar die GPU der nächsten Generation. Und hier hat Apple auch noch mal sehr deutlich gesagt, natürlich sehr stark dafür optimiert, um LLMs, also Large Language Models, lokal ausführen zu können. Und das ist natürlich gerade für Apple auch interessant, also gerade das Lokale natürlich, und gerade auch, weil sie ja ihr eigenes LLM für Entwickler bereitstellen, seit iOS oder seit OS 26 auf den meisten, glaube ich, ihrer Geräte oder ihrer Plattform, macOS, iOS und iPadOS, gibt es das ja. die Foundation Models. Und da ist das Ganze in der Tat interessant. Also ich persönlich habe so ein bisschen auch schon damit rumgespielt, also rumgespielt wirklich nur im Sinne von mal ein bisschen ein paar Anfragen gegengesendet mit einem Playground. Und in der Tat macht das schon einen starken Unterschied, auf welchem Gerät man das ausführen lässt. Also das merkst du schon. Also die Ausführgeschwindigkeit auch daneben stehen. Also es macht schon einen deutlichen Unterschied. Zum M5 habe ich natürlich jetzt leider kein Beispiel, weil Apple mir keinen hat zukommen lassen. Ansonsten wäre das natürlich nett, aber den gibt es leider nicht. Aber es ist natürlich für Apple ein Zukunftsfeld und auch sehr, sehr wichtig. Und da sind wir natürlich auch wieder in dem Bereich Hardware- und Software-Spielen zusammen. Was natürlich auch gerade für Apple besonders wichtig ist. Und wir arbeiten hier mit einer 10-Core-GPU. Und jetzt kommt das Wichtige. Jede einzelne GPU hat auch ihren eigenen Neural Accelerator, also quasi wie beim iPhone, da wurden die ja schon vorgestellt beim iPhone-Prozessor. Und deswegen, also jetzt hat Apple das quasi auch auf den Mac gebracht, nennen wir es mal so. Und damit natürlich auch deutlich mehr Performance, das war beim iPhone ja auch, gerade für das Thema KI und LLMs herausgeholt. Und ist natürlich vorteilhaft, ne? Thema Apple Intelligence, Thema, ja, ich sag mal, ihre Bildgenerierung auch da selber drauf. Nutze jetzt nicht im Extrem, aber grundsätzlich ist das ja erstmal begrüßenswert und hoffentlich nutzt Apple das auch vermehrt noch in der Zukunft. Na, also aktuell ist das ja leider sehr dünn, aber es lässt auf jeden Fall Freude aufkommen für die Zukunft, finde ich.
Das Ganze. Auf jeden Fall und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass sie das schon jetzt praktisch in die gesamte Produktpalette mit eingebaut haben, starten wir wahrscheinlich jetzt wirklich eine neue Generation und das wird spannend, auf jeden Fall.
Ja, das denke ich auch. Ich bin auch mal sehr gespannt, wann sie genau dieses ganze Thema Large Language Models bzw. KI-Performance im Allgemeinen mit diesen Neural Acceleratoren auch in kleinere Geräte bringen. Also die Watch ist jetzt noch so das eine, ne? Aber wir haben ja auch sehr oft schon über die HomePods diskutiert, die sowas machen könnten, oder der Apple TV in die Richtung, wo ja die ja beide sehr veraltet sind, ne? In der Richtung. Ja. Jetzt hat der HomePod ja sogar einen Apple Watch-Chip, das heißt, dann doppelt schwierig, glaube ich, für den HomePod Mini, so, sorry, bei dem. Beim Apple TV wäre es ja sogar relativ einfach. Aktuell gibt es aber keinerlei große Hinweise. Also es gibt immer mal Gerüchte, aber jetzt nichts ehrlicherweise handfest. Und ehrlicherweise halten sich die Gerüchte auch schon die letzten Jahre. Da kam nie was Besonderes. Aber es ist schön zu sehen, dass Apple da offensichtlich eine KI-Strategie fährt, die auf allen Geräten natürlich und gerade auch auf den Macs Platz haben soll. Und so eine deutlicher Performance-Boost jetzt allein schon beim M5 Pro, ne? Ach, beim M5, Entschuldige, wir haben ja noch nicht den M5 Pro, ist natürlich super, ne? Also wenn man sich das berechnet, du gehst in einen anderen Prozessor, also in den Pro-Prozessor, der dann dementsprechend auch deutlich mehr GPU-Kerne haben wird, dann wirst du ja da auch deutlich mehr Leistung abrufen können. Und das macht natürlich dann auch deutlich was aus. Am Ende.
Ja, vor allen Dingen, die sind ja auch noch schneller von der Speicherbandbreite, die Pros. Also das heißt, das wird ja noch viel schneller werden als der M5. Wobei, es gab ja ein Gerücht mit dem neuen HomePod, das hatten sie ja gesagt, mit einem Display oder mit dieser Roboterarm. Also irgendwas scheint ja da auch in der Pipeline zu sein. Wann es rauskommt, ist halt die Frage, aber ja.
Das stimmt, also irgendwas scheinen sie da zu haben. Da war ja mal das Gerücht, dass das sehr stark auf das neue Siri wartet. Und also nicht nur wir, sondern auch die Hardware-Abteilung von Apple wartet aufs neue Siri. Wir sind natürlich weiterhin schwer gespannt. Und also da wird sowas natürlich auch super reinpassen von der Idee her. Und Speicherbandbreite ist ein wichtiges Thema, gerade auch für LLMs. Und auch hier hat Apple zugelegt von vorher 120 GB in der Sekunde zu 153, also nochmal ordentlich draufgelegt. Was das angeht, immer positiv, ne? Also mehr Speicherbandbreite ist immer gut. Also das merkt man, wenn man mal mehr hatte und auf weniger zurück muss. Es macht schon wirklich einen starken Unterschied aus, da eine deutlich erhöhte Speicherbandbreite zu haben. Gerade halt bei LLMs, die ja sehr stark im Unified Memory hängen und dann halt sehr viel Datentransfer stattfinden muss zwischen CPU, GPU, Neural Engine und dem Unified Memory. Und da ist natürlich, je höher die Speicherbandbreite, umso schneller geht das Ganze auch am Ende. Also ist klar, irgendwo ist auch die GPU dann am Ende, wenn sie voll ausgelastet ist, die hat ja auch was zu tun, aber die Speicherbandbreite ist schon in der Tat ein riesen Bottleneck. Sieht man an so allen Testaufbauten, die man mal so gesehen hat, also auch zwischen richtigen dedizierten Grafikkarten ist meist die Speicherbandbreite das Problem. Und da ist natürlich bei einem System on Chip grundsätzlich immer der Vorteil, dass es halt sehr gut ist, die Speicherbandbreite, und bei 153 Gigabit in der Sekunde, was ist jetzt Gigabyte in der Sekunde, GPS, Gigabyte in der Sekunde, ne? Ja, sind nicht Bits, Gigabyte in der Sekunde, so, ja. Ich muss mich gerade sortieren mit den Einheiten. Und erfahrungsgemäß, zumindest in den letzten Jahren, wenn ich mich nicht vertue, verdoppelt sich das immer zum Pro. Also das heißt, der Pro wird dann schon dementsprechend 308 haben, was schon auch nochmal deutlich mehr ist. Aktuell sind wir bei 273. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das zu den Macs sich auch nochmal verdoppelt hatte. Ja, hat's. Gerade nachgeguckt. Gut, dass man die technischen Daten so auf hat. Also das wird, die neuen werden, was die Speicherbandbreite angeht, schon richtig was oben drauf legen. Muss man schon so sagen. Und allein der M5 ist hier schon wirklich flott unterwegs, sehr flott. Und nicht nur bei der Speicherbandbreite, die ja, wie schon erwähnt, sehr, sehr wichtig ist, aber auch bei der Multithread-Performance gibt Apple 15% bessere Leistung an, was ja beim Multithreading auch gut ist. Ne? Jetzt so rein aus, also Multithreading ist ja grundsätzlich eine gute Idee, etwas auf mehrere Kerne zu verteilen, und jetzt auch mit dem, was Apple so in der Dev-Abteilung macht, also sprich bei Swift und sowas, mit Concurrency ist das natürlich immer sehr hilfreich zu unterstützen. Das heißt also, grundsätzlich sehr lobenswert, wenn auch die Multithread-Performance zunimmt, plus natürlich allgemein, wenn man auch mehrere Sachen auf einmal ausführt, eine Multithread-Performance immer von Vorteil ist. Und ich glaube, damit haben wir einen sehr starken neuen Einstiegschip, nenne ich den mal. Also das ist ja nun mal der Einstiegschip mit dem M5. Und ich würde auch tatsächlich sagen, das lohnt sich mit dem MacBook Air zu warten auf den M5. wenn man sich aktuell nicht dringend eins kaufen muss, weil das wird ja auch früher oder später kommen. Aber für das Pro, ja, ein schöner Einstieg, ne? Also
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für die Leute, die noch Intel haben, lohnt es sich auf jeden Fall.
Ja.
Alle anderen haben ja eh schon echt einen super Boost bekommen, was Geschwindigkeit betrifft. Also selbst der MacBook Pro M1, den hatte ich damals meinem Vater besorgt. Der ist immer noch so schnell, Wahnsinn.
Also. Ja, also alle Apple-Chips sind wirklich absolut genial immer noch. Also da tut sich, da macht man bei keinem wirklich was falsch aktuell. Wie gesagt, man muss die Leistung natürlich auch benötigen. Ne? Also dass man jetzt den Unterschied merkt. Ich glaube, von einem 4, M4 auf 5, klar ist das schon schneller, aber das musst du auch erstmal mitbekommen. Ich glaube, da musst du dann halt auch schon irgendwie sehr starke Anwendungen nutzen, beziehungsweise sehr stark mitarbeiten. Ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher ist jetzt ein starkes Upgrade nicht notwendig. Von Intel auf Apple Silicon immer, kann ich immer nur raten, muss nicht der neueste sein, kauft euch ein gutes Gebrauchtes, alles gut. Aber die Apple Silicons waren einfach eine andere Welt von Intel gesehen aus. Das muss man schon deutlich sagen. Aber der M5 macht natürlich ein schönes inkrementelles Update, muss man schon sagen. Auch diese, wie gesagt, diese Neural Accelerator da jetzt einzubauen, finde ich eine sehr lobenswerte Sache. Es war vorhersehbar natürlich nach dem iPhone-Release, dass sie das nicht machen, sondern dass sie da mit dem iPhone-Prozessor quasi mitziehen. Und ja, aber
ja, also ich glaube auch, das sind ja jetzt eigentlich die ersten, die wirklich noch mal explizit für die LLMs vorbereitet sind, für die KI, für Apple Intelligence. Und da haben sie jetzt wirklich auch noch zusätzliche Chips gemacht. Also ich glaube schon, dass das eine Basis ist, die nächsten Jahre auf jeden Fall locker ausreichen wird. So praktisch ein Neustart wie der M1 ist der M5 jetzt mit KI-Beschleunigern. Also das Macht schon Lust auf mehr.
Definitiv. Und was Lust auf mehr ist auch ein gutes Stichwort eigentlich für den nächsten Punkt, denn neu ist, dass sie die maximale SSD-Ausstattung erhöht haben, nämlich von 2 auf 4 Terabyte SSD ist jetzt neu und dementsprechend natürlich auch ja, für denjenigen, der das nötige Kleingeld hat. Weil das Upgrade, ich habe es jetzt gerade gar nicht offen, aber das Upgrade wird auf jeden Fall unfassbar teuer sein. Das wissen wir ja, also Apples SSD-Preise sind ja immer so ein bisschen, wo du denkst, ja, teurer geht's kaum noch. Und ja, also es soll aber auch, und ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, 4
Terabyte sind 1250 Euro mehr.
Ja. Das will ich jetzt mal sagen, ist ein Statement.
Da kann man gutes Nass von holen.
Ja, also das, ja, 1250 Euro ist nicht schlecht.
Ne? Aber sie haben halt auch die, den Einstieg vom Speicherplatz erhöht von 512 auf 1 Terabyte.
Ah, siehst du, das habe ich sogar überlesen. Das dafür war noch ein Funfact für die SSD auch. Sie ist doppelt so schnell. Das fand ich krass. Also mit bis zu doppelt so schnell SSD-Performance im Vergleich zur vorigen Generation hat Apple angekündigt. Und das ist, und diese waren ja noch nie langsam. Ne? Also die Apple SSDs sind ja immer wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schnell. Ich muss zugeben, ich habe jetzt kenne ich die Speicher, also die Bandbreite nicht genau, die sie vorher hatten und was sie jetzt haben, aber das.
Ja, das geben sie auch nie an. Ne? Das
nee, da musst du immer auf Tests gucken und, genau. Und warten. Das ist aber also schon stabil. Also doppelt so schnell, das ist auf jeden Fall mal eine Aussage. Kann man sich auch immer auf das Gerät auf jeden Fall freuen, wenn einem das wichtig ist. Gerade bei größeren Dateien ist das natürlich immer interessant.
Und auch nee, Moment, ich habe hier jetzt den großen ausgewählt. Lass mich mal den kleinsten auswählen. Stimmt. Ist, was ich gesagt habe, stimmt. Ich hatte gerade die große Konfiguration. Der kleinste, der steigt bei 512 GB ein. Aber das war vorher halt 256, ne?
Ah, okay. MacBooks.
Mhm. So, und dann bist du nämlich auch bei 1500 Euro plus bei 4 Terabyte. Aber die 16 GB ist neu, ne? Vorher waren es ja 8 für den Einstieg.
Das stimmt. Und geht weiterhin bis 32 GB RAM. Mhm. Also kann man immer noch sehr gut ausstatten. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen die Preisfrage am Ende. Muss man ehrlich sein. Aber gut, das war ja vorher jetzt nicht riesig anders. Und kostet halt dementsprechend, wenn man da die passende Ausstattung haben möchte. Und boah. Ich gucke gerade hier Disk Speed Test, habe ich gerade gefunden. M4 MacBook Pro 1 Terabyte. Das hatte schon 3300 MB in der Sekunde lesen, also 3,3 GB in der Sekunde lesen. Das ist verdammt viel. Das heißt, wenn die das verdoppelt haben, sind wir bei 6. Hm. Und beim Schreiben sind wir bei 2,8 gewesen.
Wahnsinn.
Also immer da auch knapp bei 6 fast. Er ist schon sehr, 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 sehr flott. Muss man schon ehrlich sein. Und also da braucht man sich Performance auch mal gar keine Sorgen machen. Was mich ein bisschen gewundert hat, sie haben kein Wi-Fi 7 eingebaut, immer noch nicht. Das wundert mich irgendwie, dass das nicht kommt, so ein wenig. Aber ja, vielleicht haben sie da auch ihren Grund. Also es ist auch keine ihrer Chips drin. Vielleicht brauchen sie da auch einfach, warten sie da einfach auf einen Redesign. Und haben da einfach das Chip-Design oder beziehungsweise das Mainboard-Design weiterverwendet und können das dann nicht so einfach reinbringen, weil du brauchst auch wahrscheinlich, also vielleicht für Wi-Fi 7 anderes Antennendesign und so und das vielleicht ein bisschen mehr nötig. Und da haben sie aktuell, warten sie noch auf eine neue Generation vielleicht. Frage ist jetzt auch, wie stark braucht man das? Wer hat so Wi-Fi 7 aktuell schon zu Hause? Ne? Also muss ja schon sehr aktuell sein, was dein WLAN, Access Point oder Router oder sowas angeht, damit du da überhaupt schon was hast. Also ich glaube, habe ich Wi-Fi 6? Ja, ich glaube, 6 habe ich. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, bin mir aber zu 90% sicher.
Ja, Wi-Fi 6 hast du, glaube ich.
Ja, ich meine ich auch. Ja, aber 7 habe ich auch aktuell nicht. Also würde mir, also bringt mir gar nichts. Mein iPhone hat es ja, aber aktuell, ja. Und wie gesagt, das dauert ja auch mal, bis sowas, was ja neue Hardware-Anschaffung, bis das mal überall einzieht. Also ist jetzt kein Drama. Und ja, die Frage ist auch mal so ein bisschen, klar ist Wi-Fi 7 besser, aber was gerade was auch die Performance angeht im Nearfield-Bereich und so, aber es ist halt auch, finde ich, jetzt kein Weltuntergang, ja. Muss man sagen.
Vor allen Dingen, die brauchen ja auch wieder ein Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Pro-Geräten oder Pro-Prozessoren und Max-Prozessoren. Sie haben ja jetzt hier auch Thunderbolt 4 eingebaut, also nicht 5. Ja, also ein bisschen Unterschied werden wir noch kriegen, glaube ich.
Ja, da war ich beim Thunderbolt 4 und 5, war ich mir so unschlüssig. Ah doch, ich dachte, sie haben das falsch hingeschrieben bei sich, aber ich habe auch gerade auch noch mal geguckt. Stimmt, bei Mac Mini steht da tatsächlich 3 Thunderbolt 5 Anschlüsse. Ja, das ist natürlich traurig. Ein bisschen. Aber vielleicht schaffen sie das auch von der Speicherbandbreite. Ja, doch, von der Speicherbandbreite.
Bei Mac Mini ist das ja auch der Pro, ne? Also bei dem normalen M4 kriegst du kein Thunderbolt 5, da hast du 4.
Tatsache. Ja, gut, ich habe den Pro gekauft, deswegen war es mir jetzt nicht so klar, aber ja.
Ich habe ja den normalen, ja. Den Vierer und ja.
Ja, das schaffen sie auch gerade so, glaube ich, mit der Speicherbandbreite. Also bei Vierer war es garantiert die Speicherbandbreite, weil 120 Gigabit ist ja auch das, Gigabyte in der Sekunde ist ja auch das Maximum von Thunderbolt 5 und dann bist du ja am Limit deiner Speichergrenze. Ja. Das wirst du nicht machen mit einem Anschluss und deswegen ging es da nur mit den Pros. Jetzt hätten sie potenziell ganz knapp die Möglichkeit, haben sie aber nicht gemacht. Keine Ahnung wieso. Ist nun mal so. Ist jetzt aber auch ehrlicherweise, finde ich, kein Trade-off, kein wirklicher. Ne? Also auch da ist wieder so die Frage, ein Thunderbolt 5 Gerät A überhaupt mal zu besitzen.
Genau.
Ne? Kostenfrage, etc. Kann ich ganz viele Sachen nennen, die da so ein Thema sind. Und dann ist halt auch die Frage, wer braucht das aktuell? Ne? Also wer nutzt denn die Bandbreite überhaupt von Thunderbolt 5 momentan? Mhm. Schöne Zukunftsmusik, aber aktuell, also auch ich habe kein Thunderbolt 5 Gerät. Das ist einfach alles viel zu teuer und aktuell nicht das wirklich zuführend.
Das kommt alles noch. Ja, übrigens, die Leute, die 2 Monitore haben, brauchen jetzt auch nicht auf den M5 Pro zu warten, sondern der M5 kann direkt 2 Bildschirme ansteuern. Das war ja bei dem M4...
Da hatten sie es doch nachgereicht, ne?
Oh, das weiß ich nicht, ob sie es
nachgereicht haben. Ich meine, die hatten das nachgereicht. Das war doch so ein Thema, was sie mit Updates nachgereicht haben, dass die mehrere Monitore konnten.
Okay, das habe ich jetzt gerade nicht am Schirm. Aber wie gesagt, mit dem neuen M5 seid ihr auf jeden Fall schon safe mit 2 Bildschirmen.
Ich gucke gerade hier in die digitalen Daten. Ja, genau, in die technischen Daten. Bei Display, so macht er natürlich nur sein eigenes. Das ist natürlich öselig. Wo steht das denn?
Vergleich.
Tja, Stromverbrauch. Ja, ich habe auch gedacht bei Vergleich, aber bin ich jetzt blind? Ne, ich finde es gerade nicht. Aber ich bin mir mittelmäßig sicher, sie haben das beim M4 auch nachgereicht gehabt. Aber trotzdem, schöner Hinweis, genau, man braucht für 2 Monitore nicht mehr die Pros. Das finde ich auch gut so weiterhin. Ich fand das schon immer von Apple schade, dass sie das nicht von vornherein so gemacht haben. Und ja, finde ich eine faire Sache. Was auch lustig ist, der ein oder andere wird sich freuen, der ein oder andere wird jetzt denken, hey, warum? Das neue MacBook Pro bekommt standardmäßig kein Netzteil mit dabei. Also wenn du dein neues MacBook Pro bestellst, musst du aufpassen, es ist nicht standardmäßig mehr ein Netzteil mit dabei. Das hat für ein bisschen Überraschung gesorgt bei der Pressemitteilung und auch witzigerweise im Netz für einige Diskussionen zu dem Thema. Apple hat das natürlich relativ schnell auf die EU abgeschoben und hat gesagt, wir dürfen das eigentlich gar nicht mehr und das ist alles nicht unsere Schuld, so ungefähr. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Ist jetzt schade, dass Daniel nicht da ist. Wäre genau sein Thema. Übrigens, Daniel, wenn du Urlaub hast, du kannst ja jetzt mal die EU-Sache lesen. Aber genau, das ist halt insofern nicht ganz so richtig, als dass es wohl eine EU-Richtlinie gibt. Bin da jetzt auch kein Riesenexperte, die aber besagt, dass man die Option, das abzubestellen haben muss, um Müll zu vermeiden. Heißt, ich kann mich entscheiden zu sagen, ich möchte kein Netzteil haben und dementsprechend dann Geld zu sparen. Müll zu sparen. Also ich zum Beispiel wäre wahrscheinlich genau so jemand, der sagt, nö, warum? Also brauche ich nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, will ich damit sagen, die das wahrscheinlich machen würden, wie mich. Und wie gesagt, die EU-Richtlinie besagt nur, dass man es abbestellen können muss. Apple hat jetzt sich dafür entschieden, gar kein Standardmäßig mehr mit beizulegen. Man muss das aktiv anklicken. Es gibt entweder die 70 Watt USB-C-Netzteil für 65 Euro oder 96 Watt. Das, was früher mit dabei war für 85 Euro. Hierbei ist allerdings auch zu sagen, dass Apple den Gerätepreis um 100 Euro gesenkt hat. Und also kannst du jetzt so oder kannst du so sehen. Ne? Also ja, also ich finde es fair, wenn so 100 Euro günstiger werden und das Ding da rausnehmen und kriegst für denselben Preis das auch. Finde ich das eine faire Nummer. Dann kann man es ja dazu bestellen, wenn man möchte. Ich glaube, ein Großteil wird es nicht machen, weil ich glaube, ein Großteil der Leute hat ein Netzteil. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, aber wenn ich das weiter vererbe bzw. weitergebe und derjenige hat kein Netzteil, dafür kann man es ja reinkonfigurieren, ist ja machbar. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt gute 96 Watt USB-C-Netzteil für weniger als 85 Euro. Ja. Die Wahl hatte man vorher nicht. Jetzt hat man sie. Ich finde das erstmal sehr begrüßenswert, dass die Möglichkeit besteht. Und wie gesagt, ich wäre genauso einer, der sagt, ich bestelle gar keins. Also,
ja. Dafür haben wir halt wirklich zu viele.
Ja, deswegen. Also ich habe nicht so viele starke mehr. Ne? Aber wie gesagt, wann brauche ich mal dieses ganze Quick Charging? Ne? So oft brauchst du es auch gar nicht. Und ich glaube, das.
Also theoretisch brauchst du nur zwei. Du brauchst einen, der praktisch an deinem Arbeitsplatz steht, an deinem Rechner, und einen, den du mitnehmen kannst, wenn du mit dem Notebook unterwegs bist. Ja,
genau.
Mehr brauchst du da nicht.
Am Rechner habe ich genau die 100 Watt hier, die immer bei meinem Thunderbolt-Dock liefert, und unterwegs habe ich in der Regel so ein 30 Watt Netzteil mit. Das reicht eigentlich immer.
Ja, stimmt. Ja. Wenn das Dock hast, dann reicht dir auch nur eine.
Ja, genau. Nicht? Das, was ich jetzt hier von meinem Firmen-MacBook habe, das gammelt die ganze Zeit in meinem Rucksack rum, brauche ich nie.
Ja, genau.
Das eigentlich, aber gut, ist halt dabei. Wie gesagt, mich würde es nicht stören, wenn es nicht dabei wäre. Jetzt bei der Arbeit ist eine andere Nummer, glaube ich. Vor allem, wenn man es jetzt regelmäßiger braucht. Na, aber das kann die Arbeit ja dann nachbestellen bzw. mitbestellen. Da kann man dann überlegen. Ich jetzt privat, wie gesagt, habe so viele Netzteile, dass das eigentlich ziemlich Wumpe ist und dementsprechend keinen Unterschied für mich macht, außer dass ich ein bisschen Geld sparen kann, wenn ich das möchte. Und boah, ich sehe das durchweg positiv, ehrlicherweise. Was das Netzteil angeht. Und ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, es gibt immer noch nur eine 12-Megapixel-Kamera mit Center Stage. Das ist quasi das alte System. Aber ich vermute, hier können wir auch kein Update erwarten, solange es kein allgemeines Update von den MacBooks gibt. Ne? Und es gibt auch keinen N1-Prozessor und sowas, also nichts Besonderes, ehrlicherweise, was da so groß erwähnenswert wäre. Das Größte war wirklich der M5. Auslieferung, also vorbestellen könnt ihr jetzt schon, aktuell, und sogar, wo wir aufnehmen. und ausgeliefert werden die Geräte ab dem 22. Oktober, heißt von uns aus gesehen in 2 Tagen. Und das MacBook Pro startet mit dem M5 ab 1799 Euro. Könnt ihr das bestellen? Finde ich, ist ein guter Preis, aber auch irgendwo fair. Es gibt natürlich weiterhin die Standardaufpreisoptionen wie Display mit Nanotexture, was immer so ganz interessant ist. Ne? Könnt den RAM hochkonfigurieren. Und wie gesagt, den SSD-Speicher bis zu 4 Terabyte ist schon sehr stabil. Und ja, das MagSafe-Kabel gibt es natürlich weiterhin dabei. Das hat nichts mit dem Netzteil zu tun. Das kriegt ihr trotzdem weiterhin. Und aber wie gesagt, beim Netzteil, wenn ihr eins haben wollt, müsst ihr dran denken, das mitzubestellen. Ja, alles in allem, glaube ich, ein sehr gelungenes Upgrade, ne? Also jetzt nichts, also wie gesagt, bis auf jetzt das Thema GPU und KI-Performance natürlich sehr spannend, aber ansonsten glaube ich ein relativ gesundes, gesunde Iteration erstmal für das MacBook.
Ja, also sind wir gespannt auf die Leute, die es als erstes in der Hand haben und so ein paar Tests machen. Also ich habe heute noch gelesen, dass die Benchmarks den M1 Ultra auf jeden Fall schlagen sollen.
Das ist schon krass. Das ist
ein Wahnsinn.
Das ist natürlich krass. Auch in der Multicore-Performance?
Da muss ich noch mal reingehen, aber...
Weil die ist natürlich beim Ultra immer besonders. Aber...
Wir haben Multicore Mac Studio. Warte mal, wo haben sie es? Ich muss gerade mal aufrufen. Ah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Also der M5 hat bei Multicore 18 und der M1 Ultra 19191.
Ja, okay, also, das ist aber auch nicht mehr so weit weg.
Das ist nicht mehr weit weg.
Nee, also das...
Also ist fast geschlagen. Und Single Core auf jeden Fall, da ist er doppelt so schnell.
Ja, das ist schon krass, ne? Also wenn du dann denkst, okay, ich kaufe mir, also muss man jetzt mal gucken, wie sich das allgemein so weiter verhält. Aber wenn du überlegst, ich kaufe mir so einen Ultra, der wirklich sehr, sehr teuer ist. Mhm. Und 5 Jahre weiter muss ich dann quasi schon wieder upgraden, um nicht hinten dran zu hängen. Also streng genommen, ne? So, dann ist ja die Frage, ob sich das wirklich am Ende so lohnt, ne?
Ja, und der hat ja schon 20 Kerne gehabt, ne, der Ultra.
Ja.
Und der hat jetzt nur 10. Also jetzt überleg mal, wenn der Pro oder der Max rauskommt. Boah,
das wären natürlich sehr spannende Prozessoren. Deswegen, also sehr spannend, ja. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so nah da dran kommt. Krass, ja. Nicht schlecht. Ja. Aber gut, was auch spannend ist, ist das nächste Gerät, was wir haben. Und zwar das iPad Pro M5. Ist auch vorgestellt worden. Also für mich ja immer noch, das iPad ist und bleibt, oder das iPad Pro ist und bleibt für mich ein sehr, ja, fragliches Produkt in manchen Fällen. Weil ich, ja, wir haben schon oft drüber diskutiert, wie ich den Einsatzzweck so sehe. Ich glaube, mit iOS 26 wird es noch mal ein bisschen spannender, muss man mal in der Zukunft sehen. Aber jetzt haben wir erstmal einen iPad Pro mit M5-Chip, der, und das muss man hier klar sagen, der M5-Chip bis zu 10 CPU-Cores hat, so. Die GPU-Cores sind tatsächlich gleich. Habe ich dummerweise falsch aufgeschrieben. Ne? Muss man nur einen Buchstaben falsch machen und schon stimmt's nicht. Genau. Und zwar ist hier auch, wie ich habe es extra nochmal nachgeschaut, wie beim M4 auch schon, der zu unterscheiden zwischen der 256 und 512 GB Variante sowie der 1 und 2 Terabyte Variante. Die 256 und 512 GB Variante hat nämlich nur ganz doll in Anführungsstrichen geschrieben, nur eine 9-Core-CPU mit 3 Performance-Cores und 6 Effizienzkernen sowie 12 GB RAM. Und was wirklich für ein iPad sehr stark ist. Also das ist wirklich brutal. Ja, und die 1, 2 Terabyte, also die Terabyte-Varianten nenne ich sie jetzt mal, haben eine CPU-Core mehr, also 10 dementsprechend, hat dann 4 statt 3 Performance-Cores, die Effizienzkerne bleiben bei 6. Aber es hat auch 4 GB RAM mehr, also 16 GB Arbeitsspeicher, was auch echt ordentlich ist. Ne? Also klar, und 1 und 2 Terabyte Varianten, glaube ich, sind auch Varianten für wirklich Hardcore-Nutzer, würde ich es jetzt mal sagen. Also da musst du wirklich, das musst du brauchen, auch das Geld auszugeben. Ne? Musst du wollen, das ist schon wirklich stabil.
Ja, also ich schaue jetzt mal gerade, ich habe ja noch mein von 2018, das iPad Pro dritte Generation. Da habe ich auch 256 GB und ja, ich habe noch 27 GB frei.
Ja, guck mal.
Also ein bisschen geht noch.
Bisschen geht noch, reicht erstmal noch, voll ist es nicht. Das ist schon mal gut. Und genau, also die Unterscheidung des M5-Chips beim iPad Pro bleibt, dann müsst ihr daran denken, falls euch RAM oder CPU besonders wichtig ist. Auch hier die Angabe, dass der Prozess 300 immer so schnell sein soll wie der Vorgänger. was die KI-Workloads angeht, was nicht verwunderlich ist, wenn es beim, also es war halt derselbe Chip wie beim MacBook. Aber auch 5,6 Mal so schnell wie das M1. Also das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Sie haben ja witzigerweise sehr viele Vergleiche, ehrlicherweise, zum M1 gezogen. Klang natürlich auch besser, kommen wir noch zu. Sind natürlich die größeren Zahlen. Auch hier wird KI sehr deutlich erwähnt bei Apple. Das ist jetzt kein Wunder. KI, LLM, AI, ne, das sind ja jetzt so die Standard-Buzzwords, die man irgendwie bei allem dran machen kann. Ne? Selbst beim Toaster, schlimmsten Falle. Und genau, von daher auch hier, klar, perfekt für Apples Foundation Models, perfekt für Apple Intelligence und. Grundsätzlich sehr, ja, es ist halt derselbe Prozessor, ehrlicherweise, wie im MacBook, deswegen müssen wir da jetzt nicht so im krassen Detail drauf, glaube ich, drauf eingehen. Was die Leistungswerte angeht, nochmal, was ich interessant fand, was Apple halt selbst erwähnt hat in seiner Pressemitteilung, kurz nachdenken, ja, es war die Pressemitteilung, meine ich, da haben sie so ein paar Performance-Vergleiche angestellt, nenne ich es jetzt mal, oder Beispiele genannt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich mich so ein bisschen auch gefragt habe, wer macht das? So. Und zwar haben sie hier hervorgehoben, das 3D-Rendering mit Octane X, ich nenne es mal Octane, ich hoffe, das ist richtig, ist 6,7 Mal schneller. So. Und also 6,7 Mal schneller im Vergleich zum iPad Pro M1. Ne? Das muss man jetzt immer dabei sagen. Ne? Immer zum M1 ist es 6,7 Mal schneller. Ich muss zugeben, ich kenne Octane X nicht besonders, also sagt mir nichts, das Tool. Und aber 1,5 Mal schneller im Vergleich zum iPad Pro M4. Also hier ist der Wert besser, aber ne? 0,5 Mal schneller, also naja. Ja. Wirkt halt nicht mehr so interessant, deswegen ne, die hohen Zahlen, deswegen habe ich so extra mal aufgeschrieben, denn das soll natürlich auch so stark wirken, was ich natürlich aus marketingtechnischer Sicht auch irgendwie verstehen kann. Sie haben dann auch noch mal Final Cut herangezogen und gesagt, dass man eine bis zu 6-mal schnellere Videotranskodierung in Final Cut Pro für iPad hat im Vergleich zum M1 mal wieder und eine 1,2 Mal schnellere im Vergleich zum M4, also zum Vorgängermodell. Auch da sieht man wieder klar, zum M1 ein großer Schritt, wenn man viel auf dem iPad Pro macht. Vom M4, glaube ich, wird man das jetzt nicht besonders merken, vermute ich jetzt mal. Aber ich frage mich halt dann auch, wer macht das? Das frage ich mich wirklich bis heute. Also wer macht Videoschnitt oder einen 3D-Rendering auf dem iPad Pro? Also das ist ja also für mich also kein Tool, also das ist ja kein ergonomisches Arbeiten an dem Ding. Ne? Also das ist immer noch so mein, ja, die Leute wird es geben. Ich frage mich halt, ist das die große Masse, und die das am Ende tut?
Also da haben wir schon oft drüber diskutiert und philosophiert. Das sind wirklich Ausnahmefälle wahrscheinlich. Also selbst das M1 kriegst du mit der Software im Moment nicht wirklich ausgelastet. Ne? Da musst du wirklich nur Videoschnitt oder 3D-Rendering nehmen, was anderes. Also das Einzige, was natürlich gut ist jetzt durch die Performance-Verbesserung in der KI-Welt, könnte das natürlich in Zukunft richtig spannend werden, die Sachen auf dem iPad zu machen. Aber ja, das Grundproblem bleibt, ne?
Ja, finde ich auch. Also dieses Grundproblem der Ergonomität und sowas weiß ich halt einfach nicht. Aber wie du schon sagst, haben wir da sehr viel schon drüber diskutiert. Ich finde es immer noch ein spannendes Gerät. Ich finde es einfach nur immer noch zu teuer. Ich glaube auch, dass das Arbeiten daran toll ist. Weil das hat ja wirklich ein tolles Display. Das ist wirklich ein schönes, tolles Gerät. Das meine ich alles nicht. Aber es ist halt, ja, fürs dauerhafte Arbeiten weiß ich jetzt irgendwie nicht. Sitzt ja nicht 8 Stunden dran. Ich glaube, wenn du halt unterwegs bist, klar, okay. Also ich sehe den Benefit, wenn du jetzt viel unterwegs bist, wenn du viel, keine Ahnung, als Fotograf im Auto unterwegs bist und machst Wüstenfotos und willst sie dann noch in deinem Van irgendwie bearbeiten. Keine Ahnung, irgendwie so, ne? Grundsätzlich, wie gesagt, sage ich immer, es ist ein tolles Gerät, auch für die Uni und. Ja. Wirklich. Also
in dem ganzen Lehrbereich, das ist ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, meine Frau, die hat sich ja damals dieses M1 iPad geholt, iPad Pro, und mit kompletter Ausstattung in der Tastatur, mit dem Pencil, und die arbeitet ja wirklich, die hat ja gar keinen festen Rechner, die hat nur dieses iPad Pro. Und für mobiles Arbeiten unterwegs im Lehrberuf, wenn du halt ab und zu die Sachen, das Gerät rausholen möchtest und ein paar Notizen machen oder PDF anpassen oder so, dieses schnelle mobile Arbeiten, dafür ist das natürlich perfekt. Aber wie gesagt, unterwegs ja, ansonsten hast du halt, ja, an einer Feststation kannst du halt ganz anders arbeiten.
Ja, deswegen, also es ist, ja, also wie gesagt, tolles Gerät. Ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man sie jetzt kauft. Vor allem, wenn man jetzt solche Heavy Tasks hat, wie hier mit Octane X Final Cut etc. Glaube ich, ist das sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn man M1 vielleicht hat, dann macht es da wirklich einen Riesenunterschied. Ich glaube, vom M4 zum M5. So, naja, und ich glaube halt jetzt für so Office-Tasks, nenne ich jetzt mal, oder Allzweck-Tasks, die man so am Tage hat, glaube ich, reicht jedes iPad Pro vollkommen iPad, aus. Ja. Also das ist jetzt nicht so das Thema, denke ich. Und ja. Aber trotzdem interessante Leistungsvergleiche, deswegen wollte ich sie mal, ich habe jetzt nicht alle mit reingenommen, die Pressemitteilung kann ja jeder lesen, was da noch so drin steht. Was ich viel spannender noch finde am iPad Pro ist, dass der N1-Prozessor, also Apples Prozessor für drahtlose Netzwerke, Einzug gehalten hat ins iPad. Das fand ich cool, das hat mich gefreut, gewundert, also gewundert vor allem, weil die MacBooks nicht bekommen haben irgendwie, aber das scheint auch anders gehandhabt zu werden als die iOS-Geräte-Sparte, nenne ich es jetzt mal. Da scheinen sie nochmal einen stärkeren Unterschied zu machen. Und genau, und zwar mal dementsprechend dann auch hier Wi-Fi 7 jetzt mit dabei, ähnlich wie bei den iPhones. Vorher war es nur in Anführungsstrichen 6e. Wir haben Bluetooth 6 mit dabei an Bord statt 5.3 und ein Thread Support sowie eine verbesserte 5 GHz Performance durch den N1. Und was sie nochmal erwähnt haben, das fand ich auch spannend, ist eine bessere Zuverlässigkeit beim persönlichen Hotspot und AirDrop. Also quasi bei ihren eigenen kabellosen Protokollen. Ja, wundert mich jetzt auch nicht. Und so ein bisschen macht mir das Hoffnung, dass der N-Chip überall Einzug erhalten wird, Stück für Stück. Also ich denke jetzt auch wieder direkt an einen neuen Apple TV und sowas. Dass wir den da auch sehen werden in der Zukunft, das hoffe ich natürlich sehr. Und gerade Thema Thread ist natürlich sehr interessant für den Apple TV als dauerhaftes Zuhause-Gerät, nenne ich es jetzt mal, feststationiertes Gerät. Deswegen glaube ich doppelt spannend bei dem. Und ja, finde ich cool, dass der da ist. Ich freue mich auch, dass Apple den überhaupt gebaut hat. Und bisher bin ich bei meinem iPhone sehr zufrieden damit, was das angeht. Deswegen, erstmal sehr, sehr spannend. Was auch Einzug erhalten hat, ist in der 5G-Version der C1X Mobilfunkchip von Apple. Der ist auch gekommen. Auch das hat mich gewundert, weil das iPhone Pro hat ihn ja nicht bekommen. Aber es gab beim iPad Pro, meine ich, auch kein Millimeter-Wave bisher. Was natürlich der Krux am C1X ist, das gibt's ja nicht. Und ansonsten hat ja ohne Millimeter-Wave der C1X im Gegensatz wohl zu Qualcomm nur Vorteile. Und deswegen macht's ja für Apple auch komplett Sinn, den einzubauen. Sie haben hier nochmal erwähnt, 50% schnellere mobile Datenverbindungen. Klingt ja erstmal gut, ne? Nimmt man mit, würde ich sagen. Macht man ja nichts mit falsch. Und freue ich mich auch, dass der da ist. Ich hoffe ja immer noch sehr, dass der in den nächsten Jahren unter das iPhone wandert, zeitnah. Wie gesagt, in Deutschland haben wir sowieso kein Millimeter-Wave, von daher hätte man uns vielleicht wenigstens den C1X geben können beim iPhone, wenn wir schon den SIM-Karten-Slot behalten müssen.
Ja, bei dem Air ist er drin, ne? Der C1X.
Ja. Beim Air ist er, genau, stimmt, beim Air ist er drin, korrekt, ja. Weil das hat ja gar kein Millimeter-Wave, kein Millimeter-Wave auch nicht in den USA. Dementsprechend haben sie es da natürlich mit eingebaut. Macht ja auch Sinn. Also, ja. Ist auch wichtiger, ehrlicherweise, als der düsselige Millimeter-Wave. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber schön, dass der da ist. Hast du denn irgendwelche Erfahrungen zum iPhone Air, beziehungsweise erstmal jetzt zum iPhone Air mit Mobilfunk, zum C1-Chip irgendwas gemerkt, irgendwie besseren Empfang oder irgendwas?
Nein, habe ich aber jetzt auch nicht gezielt drauf irgendwie getestet oder so. Was ich gemacht habe, ich hab mir halt mal so den Batterieverbrauch wirklich bei meinem Use Case entsprechend angeschaut und also jetzt nochmal, könnte ich jetzt nochmal kurz raufholen. Also es im Grunde genommen hast du nachher wirklich ein All-Day Battery Life, zumindest in meinem Fall. Also wenn ich es normal nutze und bin unterwegs, dann komme ich damit schon den ganzen Tag hin. Ich habe ja auch das Battery Pack mir besorgt, habe das damit auch getestet. Da kommst du wirklich 2 Tage mit, praktisch über die Runden. Also das lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen, wenn man unterwegs ist. Ansonsten, wenn ich hier bin, nutze ich die Sache ja auch zum Entwickeln. Das heißt, ich habe es sehr oft über Kabel angeschlossen. Mhm. Da kann ich dann wieder nichts zu sagen. Aber ich hatte es ja auf dieser Männertour mit. Und ja, da konnte ich es mal wirklich eine Zeit lang testen. Und ja, also Wahnsinn auch, wie schnell der nachher lädt. Ne? Also du hast eine halbe Stunde, da ist er bei 50% und dann steckst du nochmal 2 Stunden an, da ist der Rest geladen. Also ist einfach Wahnsinn,
wie aber schnell das geht. Aber kamst du über einen Tag?
Ja.
Also schaffst einen Tag mit einer Batterie?
Ich schaffe einen Tag. Wie gesagt, das ist auch, wenn du unterwegs bist, also da bist du ja nicht nur die ganze Zeit am iPhone. Also wie gesagt, für mich war es locker ohne Probleme möglich. Also ich hatte, wie war das denn, ich hatte kurz vor Mittag hatte ich so 90% auf dem R und abends 10 Uhr war ich noch bei 64% und am nächsten Morgen auf 29%. Also ohne Probleme kannst du damit über den Tag gehen.
Ja, krass. Also das ist mal ein Statement.
Ich hatte wohl einen Stromsparmodus aktiviert, ne? Also
ja, okay, ne? Das ich muss ja zugeben, ne? Das Max sehr sehr cool, gefällt mir auch, aber es ist halt schon, ne, ich wette mal zum R gerade mal extrem groß und klobig im Verhältnis. Und ich werde mir auf jeden Fall das eher auch nochmal angucken. Also ich werde es jetzt nicht wechseln, aber die Frage ist natürlich immer beim nächsten Kauf, weil gerade diese fetten Kameras, ich brauche sie ja überhaupt nicht, sind ja für mich vollkommen unnötig, die dicken Kameras. Mhm. Und ich muss schon sagen, also das iPhone 17 Pro gefällt mir schon sehr gut. Aber ich finde, das Aluminiumgehäuse hat nicht das gleiche wie Titan. Das ist schon echt, fühlt sich anders an, irgendwie nicht ganz so schön. Hat so ein bisschen, die Akkulaufzeit bei mir beim Pro Max sind halt auch 2 Tage. Also ich habe meins jetzt seit gestern Morgen nicht mehr geladen und ich habe jetzt noch 20%. Ich müsste auch erst morgen früh oder Mittag irgendwann laden wahrscheinlich dann, wenn ich das jetzt so laufen lasse. Aber freut mich, dass du erstmal gut mit zurechtkommst mit deinem iPhone R. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe es ja immer noch nicht live gesehen. Ich hatte immer noch kein iPhone Air in der Hand. Leider, weil ich es immer noch nicht in den Apple Store geschafft habe. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das auf mich wirken wird.
Also ich bin wirklich restlos begeistert. Das Display 6,5 Zoll auch. Also zur Vergangenheit her ist das bisher das größte Display, was ich bisher hatte. Und es macht schon Spaß, damit zu arbeiten, ja. Es ist natürlich deutlich größer, aber ist wirklich so die Kombination aus Mini. Ich meine, es ist kein richtiges Mini, aber es ist zumindest schmal und leicht. Und war irgendwie der Sweet Spot für mich, ne?
Ja, finde ich super. Also freut mich auch total, wenn du damit glücklich bist. Das ist ja am Ende auch erstmal das Wichtigste, ehrlicherweise. Und ganz ehrlich, wenn du da mal Apple Care hast und dann doch mal was am Akku, weil der ein bisschen mehr verschleißt, weil du mal ein bisschen mehr laden musst, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Dann kommst du damit ja gut weg. Und wie gesagt, also alles in allem klingt das auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Gerät. Ne? Also muss ich mir definitiv mal anschauen, spätestens vielleicht fürs nächste Mal, wenn es das bis dahin noch gibt. Das muss man ja mal sehen, ob das nicht ein Testballon war fürs Fold oder ob es wirklich eine langwierigere Gerätekategorie wird. Das müssen wir dann mal schauen. Aber grundsätzlich klingt das erstmal sehr vorteilhaft, die Verkäufe. In China liefen ja scheinbar sehr, sehr gut im Gegensatz zu bei uns, was ja auch erstmal sehr
Ja,
positiv ist.
das war ja wirklich relativ schnell ausverkauft. Also in China kriegst du es aktuell gar nicht mehr. Und hier in Europa ist es der Ladenhüter. Also es ist schon Wahnsinn.
Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind. Und ich glaube auch, bei denen ist auch Fremdladen, also im Sinne von, dass du irgendwo mal eben laden kannst, glaube ich, ein bisschen anders. Also bei uns, wenn du jetzt so wirklich unterwegs bist in der Stadt oder so, na, dann musst du ja schon, also gehst ja nicht mal eben in den Laden und kannst laden oder so, ne? Das gibt bei uns ja nicht. Ich hatte mal ein Video gesehen in Japan, da gibt es in zig, also fast jedem
Das habe ich auch gesehen.
Supermarkt kannst
Zwei.
du so Powerbanks
Ja,
leihen
genau.
und laden und dann irgendwo wieder abgeben. Also so Sachen halt als Beispiel jetzt, ne? Und finde ich ja ganz interessant und ja, also.
War auf jeden Fall ein sehr durchdachtes System. War nicht gerade preiswert, aber wenn du halt unterwegs bist und brauchst einen Akku,
Genau, also für
war es eine
Notfall.
super Sache.
Ja, also für
Und
Notfall,
vor allen
ne?
Dingen in Japan hast du ja wirklich überall diese Convenience Store, 7-Eleven, die sind ja überall. Also wenn das da in den Filialen integriert ist und jeder hat so eine Ladestation, wo die Sachen abzuholen sind, beziehungsweise wieder zurückzubringen, dann bist du damit wirklich in Japan safe ohne Ende.
Ja, deswegen, ne? Und ich vermute mal, dass es in China ähnlich ist. Also ich glaube, das ist da einfach nicht so das Problem. Wie gesagt, bei uns hier, da ist ja irgendwie mal eben irgendwo Laden. Nicht so das Ding, auch so Dinge irgendwie in zum Beispiel auch in Möbel zu integrieren, ist ja bei uns eher unüblich, ne? Also wir waren ja auch schon mal in Amsterdam im Apple Store und haben zum
Ja, genau.
Laden gefragt. Das hat ja wunderbar funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, bei uns nicht ganz üblich. Deswegen, ja, ich glaube, die, wie gesagt, einfach andere Länder, andere Bedürfnisse auch irgendwo. Und freut mich auch, wenn das iPhone Air da seine Abnehmer gefunden hat. Ist ja grundsätzlich sehr positiv. Ja. Aber zurück zum iPad Pro. Ach, doch, zum iPad Pro. War noch nicht ganz durch. Der C1X, wie gesagt, ist vorhanden. Besser Datendurchsatz bei den mobilen Verbindungen. Sehr, sehr schön. Eine Neuerung noch, die zumindest so aufgeführt wurde, war das schnellere Laden. Also Laden auf 50% in 35 Minuten bei einem 60 Watt Netzteil. Das ist schon auch für ein iPad Pro eine sehr stabile Leistung, ne?
Das ist
Dieses
richtig krass.
Schnellladen.
Also
Ich muss zugeben, in meinem Leben so oft wirklich so extreme Schnellladen habe ich nicht so oft benötigt, muss ich zugeben. Also, dass ich jetzt sage, ich vermisse das immer stets und ständig, ne? Das schnelle Laden. Aber das ist ja wie bei allem, wenn man es dann mal braucht, ist es gut, wenn man es hat. Na?
bei der Watch passiert mir das öfters, dann ist die,
Stimmt.
keine Ahnung, habe ich doch 19% und dann will ich eine Runde laufen und das bei 10% fängt er ja an schon runterzufahren und so einen Stromsparmodus anzuzeigen. Da finde ich das super, wenn man dann schnell die Sachen laden
Da
kann
hast du
und
recht, bei der Watch, wo du es sagst, fällt es mir auch ein, ja, da benutze ich es auch tatsächlich sehr, 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 sehr häufig. Weil da habe ich dasselbe wie du. Also in der Regel komme ich, also mit der Ultra halt auch dementsprechend, komme ich halt 2 Tage aus. Und meistens. Und ich habe aber dann halt schon oft das Thema, dass ich ja dann abends irgendwie ins Bett will und dann hat die 19% oder 15% oder so. Und du willst aber eigentlich Sleep-Tracking auch haben. Und dann schmeiße ich die. Also meist passiert mir das am Wochenende oft, weil unter der Woche gehe ich in der Regel dann auch, also gehe ich meistens dann morgens bei Duschen schmeiße ich die drauf. Am Wochenende ist das aber mal, dass ich das dann erst montags morgens wieder dusche und dann ist die Zeitspanne zu lang, schaffst du dann nicht ganz. Und dann klappt das mit dem Zwischenladen nicht. Aber dann ist wirklich so ein Quick-Charging mega praktisch. Also das da schon, das stimmt, aber das sind halt auch die kleinen Akkus, ja, ne, so die plötzlich so sind. Beim iPhone, ja, muss ich jetzt mal gucken. Also wenn ich jetzt überlege, ich lade heute Nacht, dann bin ich morgen quasi ohne Ladung. Dann lade ich erst donnerstags, ja, dann bin ich donnerstags nachmittags, abends bin ich leer. Das heißt, da muss ich tatsächlich mal zwischenladen, bevor ich losgehe wieder. Das heißt, da könnte ein bisschen Quick Charging mal helfen. Bin ich mal gespannt beim iPhone. Wie sich das verhält. Also grundsätzlich Quick Charging sehr interessant. Ist ja nicht verkehrt, auch für das iPad Pro. Ne? Also wenn man es mal braucht, finde ich es ja ganz nett. Auch hier, das iPad Pro ist bestellbar und erhältlich ab dem, beziehungsweise die Auslieferung ab dem 22. Oktober. Sprich 2 Tage von uns aus gesehen noch aktuell, wo wir aufnehmen. Bis ihr das hört, wahrscheinlich eher ein Tag. Und einsteigen tun wir beim 11 Zoll mit 1099 Euro und bei 256 Gigabyte. Und wenn ihr das rechts unten Modell haben wollt, sprich 13 Zoll, 2 Terabyte LTE, dann sind wir bei 3039 Euro ohne Tastatur. Die kommt noch oben drauf, ne? Also rein Datiergerät. Also kann man auch in einem sehr stabilen Preis konfigurieren, wie immer. Ne? Und bei 3039 Euro sind wir in einer Preiskategorie, die man von woanders kennt. Ne? Und zwar einem Gerät, was auch nicht so, was die erste Aktualisierung jetzt bekommen hat. Und zwar die Vision Pro.
Genau. Ja, die Apple Vision Pro ist auch abgedatet worden auf den M5. Ist auch erhältlich ab 22.10. Und ja, also es hat eine bessere Performance bekommen. Das Display Rendering haben sie schneller gemacht. Batterie soll länger laufen und der Tragekomfort wurde ein bisschen verbessert. Die Konfiguration an sich von der Speicherkapazität ist gleich geblieben. Wir haben 256, 512 und 1 Terabyte. Und ja, wie gesagt, M5-Chip ist jetzt eingebaut mit all den Vorteilen, die wir schon aufgezählt haben. Der Reality-Chip hat sich nicht geändert. Das ist nochmal der R1,
echt?
Den die
krass
eingebaut haben. Ja, der hat ja auch sehr schnelle Werte. Also ja, weiß nicht, ob sie da noch groß Verbesserungen machen. Natürlich inkrementell immer wieder. Aber ja, aktuell ist das der aktuelle. Ja, und dieses neue Kopfband, dieses Dual-Knit-Band, hat jetzt, wir hatten das in der Vergangenheit schon mal gesehen, bisher war es ja nur ein Riemen, der am Hinterkopf befestigt wird bei der Vision Pro und dieses Dual-Knit-Band hat 2 Riemen, einmal hinten und oben und ja, es sitzt halt einfach viel besser und unterstützt einfach, ja, dass die Brille nicht so schwer ist, das heißt, es ist ein viel besserer Tragekomfort. Du hast wieder die Möglichkeit, die Sachen einzustellen mit so einem Dial, dass es auf deinen Kopfform entsprechend angepasst wird. Und in den einzelnen Strickgewebebändern sind auch so Gegengewichte, dass es also sehr gut austariert ist, dass das vernünftig sitzt. Und aber nur für dieses Band braucht ihr jetzt keine neue Vision Pro zu kaufen, sondern das gibt es auch separat. Also das kann man jetzt auch, wenn man die erste Version der Vision Pro hat, bei Apple so kaufen. So, bei der Leistung haben sie angegeben, dass die Leistung 50% schneller ist als die bisherige Version. Und bei KI-Aufgaben siehst du das wohl sehr gut, zum Beispiel bei den Personas. Da sind Demo-Videos erschienen. Da sehen die Personas sehr sehr realistisch aus und deutlich besser als die Videos, die wir bisher hatten. Da waren die ja so ein bisschen creepy, die ganzen Figuren oder die Gesichter. Und ja, die ganzen räumlichen Fotos müssen auch viel, viel schneller angezeigt werden. Und also da ist wirklich einiges durch den M5 passiert. Und bei der Anzeige-Hardware, die ist grundsätzlich gleich geblieben, aber sie haben wohl ein höheres Pixel-Rendering hingekriegt, 10% schneller als bisher. Und eine weitere Besonderheit, die Bildwiederholungsrate haben sie von 100 Hertz auf 120 Hertz erhöht. Also grundsätzlich überall Verbesserungen. Ja, also wie gesagt, der Preis an sich ist gleich geblieben, also da tut sich nichts gegenüber dem Vorgänger. Eine Sache ist sehr, sehr schade für alle die ihre aktuelle Vision Pro eintauschen möchten und sich die neue gönnen möchten mit dem M5, ist leider kein Trade-In-Programm vorhanden. Das heißt, die alte Vision Pro kannst du nicht bei Apple eintauschen. Es geht nur über den zweiten Gebrauchtmarkt.
Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Dass das nicht geht. Ja, aber gut, auf der anderen Seite. Ja, wenn man macht da einen Trade-In. Ich meine, wer jetzt schon eine gekauft hat, da gibst du die erste weiter, kaufst du die zweite, dann hast du schon mal zwei zu Hause, kannst schon mal wenigstens zu zweiten Film gucken. Und das ist ja schon mal was. So sammelt man sich das dann vielleicht zusammen, ich weiß es nicht. Aber
ja, oder man kann halt dieses neue Spiel zusammenspielen, ne, mit zwei Vision Pros. Da haben wir ja, es gibt ja ein neues Game, das heißt Pickle Pro und ist wie Tennis, nur praktisch Indoor, also du siehst es praktisch dann in deinem Wohnzimmer, hast ein kleines Netz, hast deine Schläger in der Hand und ja, siehst den Ball virtuell hin und her fliegen und die Videos sehen großartig aus. Also das würde ich gerne mal ausprobieren auf der Vision Pro. Das sieht nach Spaß aus.
Ja, also Spiele sehe ich, ne, tatsächlich auch bei der Vision Pro als interessantes Feature. Ich bin halt mal gespannt, so im Allgemeinen, auch wenn man das so sieht, du brauchst ja schon relativ viel Platz. Ich weiß nicht, was Apple sich vorstellt, was der Otto-Normalverbraucher für Gebäude bewohnt. Mein Wohnzimmer, also das Wohnzimmer, was sie hier zeigen, ist, glaube ich, größer als meine ganze Wohnung. Und das wird, glaube ich, sportlich zu nutzen dann, aber trotzdem natürlich, also wie gesagt, trotzdem finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, so mit der Vision Pro die ein oder anderen Games spielen oder auch ganz andere Spiele spielen, glaube ich, kann sehr, sehr interessant sein. Bin ich mal auf die ersten Berichte auch gespannt, was das angeht. Und genau, ich finde, wie gesagt, immer noch, ne, dieses ganze Experience, was diese Experience, die Vision Pro liefert, immer noch sehr, sehr gut. Ich finde, sie haben immer noch mit diesem ganzen Thema Immersive ein riesiges Potenzial, was sie mal ausschöpfen müssen. Ich glaube, dass der M5 da deutlich besser drin performen wird in der Vision Pro. Das glaubt, das wird ihr deutlich helfen. Und das ist ja auch ein Riesenschritt, ne? Vorher war ja der M1 noch drin, korrekt?
Nee, der M2.
Der M2, okay. Vom M2 zum M5 ist natürlich auch ein weiter Weg, trotz all dem. Und genau das, also ich bin da mal sehr gespannt. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass sie die, das schreiben sie sogar hier, sehe ich gerade, dass sie die oder manche NBA-Spiele live in Apple Immersive Video streamen werden, was natürlich mega spannend wird. Also Basketball live Immersive kann ich mir, also allgemein jede Sportart Immersive kann ich mir mega gut vorstellen. Bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, wie das wirken wird, gerade auch live. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass Apple das natürlich dann selbst streamt, hoffentlich, und dann einen guten Provider hat, weil wir kennen alle so beim Stream das Problem, wenn es anfängt zu ruckeln, du brauchst natürlich gerade bei Immersive dann eine fette Bandbreite von dir selber und natürlich auch zum Bereitstellen des Streams. Das wird nicht mal eben so sein. Und bin ich auf den Fortschritt mal gespannt. Sie scheinen da jetzt Stück für Stück mehr Content bereitzustellen, der zielführend nutzbar ist. Und wie gesagt, die Eindrücke waren ja schon immer gut, schon die Immersive Bilder, die sie da bei der ersten Generation hatten, waren toll, aber das war halt alles so geil, einmal angeguckt, ganz interessant und dann war auch wieder gut.
Ja.
Ne? So, und
ja,
dann,
der Content fehlt halt.
Ja, genau, und dann war auch gut und ja, sie haben jetzt auch hier nochmal so ein Beispiel mit, wo einer auf seiner Couch sitzt und dann macht er sich so ein Ultra-Wide-Display auf mit seinem kleinen MacBook auf dem Schoß. Grundsätzlich eine interessante Sache, ja, ich habe das auch mal ausprobiert, da gab es zwar noch nicht die Ultra-Wide-Funktion, spielt aber erstmal keine Rolle. Bei mir war so ein bisschen das Thema, das mich irgendwann genervt hat, dass es schon ein Delay gibt, ein merkliches. Also, das war sehr gut, ne? Aber es gab halt ein Delay, das ist halt nun mal so. Und ich das auch nicht so sehe. Also, dann sitze ich da auf meiner Couch und dann habe ich da die 4.000-Euro-Brille auf und dann mache ich mir da einen Monitor, also da kann ich mir tolle Monitore kaufen für eine Apple Vision Pro. Also das ist immer so, klar habe ich die dann überall, aber schleppe ich jetzt die Vision Pro mit rum? Also nochmal, auch da wird es Anwendungsfälle geben, das meine ich alles nicht. Aber ist das jetzt für mich als Softwareentwickler, für jemand, der normal Büroarbeit, sage ich jetzt mal, macht, das ist ja kein Anwendungsfall, kein ernstzunehmender. Ne? Also ich kann mir auch nicht Tim Cook nicht vorstellen, der die umsonst kriegt, der damit da sitzt. Sehe ich einfach ehrlicherweise nicht. Also ich finde das eine nette Idee. Ich finde das für mal zum Gebrauch auch okay, glaube ich. Aber das ist halt einfach kein Kaufgrund immer noch. Gerade bei den Preisen, also 3.700 Euro Einstiegspreis ist halt auch echt eine Hausnummer, die man halt einfach auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ne? Also, dann, also selbst ein iPad Pro voll ausgestattet ist günstiger als der Vision Pro Einstieg. Also das sagt ja auch irgendwas. Ne? Und das iPad Pro hat für mich ja noch ein bisschen mehr Nutzen als die Vision Pro. Ne? Also weil sie haben da so das Beispiel, da ist einfach so ein ultra, ultra Wide-Monitor vor demjenigen und er arbeitet damit und guckt dann halt wirklich so von links nach rechts, wo ich mir dann so denke, das macht doch keiner. Also ich sitze ja nicht so mit dem Nacken auf der Couch, um da oben ein Pages-Dokument zu sehen und was machst du ja nicht. Also da schreit ja jeder von Arbeitssicherheit und Arbeitsgesundheit auf und sagt, um Gottes Willen, was ist das für eine Idee? Also weiß ich halt jetzt nicht so genau, was, ja. Wie gesagt, wenn ich es geschenkt kriegen würde, würde ich es auch noch mal ein paar Mal ausprobieren und hätte da vielleicht auch ein bisschen andere Meinung zu, aber ich finde halt trotzdem, 3.700 Euro ist ein krasser Preis für im Moment immer noch den aktuell angegeben oder aktuell verfügbaren Content. So.
Ja.
Und was uns aber auch ehrlicherweise sehr gut zum nächsten Thema bringt, Content, nämlich hat mich auch etwas überrascht, auch wenn es mal angekündigt war, und zwar Apple ist ab nächster Saison Exklusivpartner für die Formel 1 in den USA.
Wahnsinn.
Also US only natürlich, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an, wo wird gerade verhandelt, wo werden gerade die Lizenzen frei. Aber ich weiß nicht, ob sie das nur für Tim Cook gekauft haben, weil er sich jetzt dafür interessiert. Wobei er damals ja die Siegesflagge nicht besonders enthusiastisch geschwenkt hat. Das war ja nicht besonders gut. Hast du das gesehen damals?
Nee.
Nee, ja, der hat ja mal beim, ich glaube, beim was von großen Preis von Las Vegas oder was? Ich weiß nicht, auf jeden Fall in irgendein US-Grand Prix hat er mal die Fahne geschwenkt. Aber das hast du noch nicht gesehen. Der hat die nur so ein bisschen hin und her gewedelt, so leicht. Also viel weniger Enthusiasmus konnte man nicht haben. Das war schon sehr sehr, sehr müde. Aber egal, das ist ein anderes Thema von der Vergangenheit. Seitdem hat er das noch nicht mehr gemacht. Es ging auch nicht gut für ihn in den öffentlichen Medien rum. Aber damit muss man leben, wenn man öffentlich sowas sich so bereitstellt. Ja, aber Apple ist jetzt F1-Exklusivpartner, finde ich ganz interessant. Hier geht es um einen 5-Jahres-Deal. Zahlen habe ich, also offizielle Zahlen, was die Kohle angeht, habe ich nicht gesehen auf Anhieb. Wie gesagt, nur in den USA. Und zwar alle Trainings und Rennen sollen kostenlos über die Apple TV-App in den USA ausgespielt werden. Ich meine aber für Apple TV-Abonnenten. Bin mir relativ sicher, dass man Apple TV-Abo brauchte. Manche davon werden auch ganz kostenfrei, glaube ich, sein. Aber um alle zu sehen, braucht man ein Apple TV-Abo, aber kein zusätzliches F1-Abo wohl. So habe ich das zumindest erstmal verstanden. Und Apple plant auch weitere Integrationen, haben sie so geschrieben, darunter in Apple News, Apple Music, was auch immer in Apple Music, keine Ahnung, was für eine Formel-1-Musik jetzt so gibt, aber lass mich ja gerne eines Besseren belehren. Apple Maps fand ich sehr interessant, weil Apple Maps gab es ja schon mal eine Integration der Formel 1. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben damals. Zum Las Vegas Grand Prix gab es nämlich in Apple Maps eine Abbildung der Rennstrecke, eine sehr detaillierte grafische Abbildung der Rennstrecke in Apple Maps, wo man reinzoomen konnte, sich die Tribünen angucken konnte und so. Es war sehr, sehr geil. Und
apropos Apple Maps, hast du dieses Video oder diese Animation gesehen vom Headquarter von Apple? Da haben sie auch einen mega detaillierten, ja, also du siehst wirklich die Leute im Apple Park rumlaufen, animiert.
Ach echt?
Ja, ist wirklich, also hochauflösend.
Haben sie das neu gemacht?
Ja, das haben sie neu gemacht. Du siehst sogar das Café. Also, das ist Wahnsinn.
Ach, geil. Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, das habe ich die Tage jetzt gelesen.
Ach, witzig. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich bin aber jetzt gerade noch mal an der F1-Strecke in Las Vegas, aber da ist jetzt nicht so.
Monaco wird sich auch anbieten, ne? Weil da sperren sie ja die Stadt.
Ja. Ja, in Vegas ja auch und in der Tat, also man kann das Pit-Building kann man noch sehen in Apple Maps, aber mehr nicht. Das war auf jeden Fall mal noch spektakulärer. Vielleicht, wenn sie da wieder fahren, wobei ich gar nicht weiß, ob sie da noch fahren. Ich bin jetzt kein riesen Formel-1-Beobachter mehr, deswegen verzeiht mir das gerade. Aber ich fand's sehr, sehr interessant, dass sie das jetzt übernehmen, beziehungsweise streamen. Apple Fitness Plus soll auch irgendeine Art Integration bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir dann Sport mit Lewis Hamilton. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Aber ja, grundsätzlich werden sie da scheinbar ein Rundumpaket anbieten. Und ist ja nicht verkehrt. Grundsätzlich bin ich mal gespannt, wie sie das streamen, ne? Also Thema Qualität, 4K, etc. Bin ich mal sehr gespannt. Und genau, sie haben ja die Apple Sports App in den USA schon länger, auch mittlerweile hier. Die Formel 1 ist auch schon da drin. Ich meine auch mit Live-Daten aktuell schon. Ich müsste mal gucken, wenn die Formel 1 fährt, ob das so ist. Aber ich gehe fest davon aus, nämlich, glaube ich, zu eigentlich allen Sportarten, sprich zur Bundesliga oder Fußball und zu Football auch Live-Daten. Also gehe ich davon aus, dass sie das da auch mit Echtzeitdaten füttern. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie noch irgendwie höher anreichern werden in der Zukunft. Aber ich glaube, dass ich glaube, dass gerade dieser Deal mit der Formel 1 auch sehr interessant für die Apple Vision Pro ist, weil das birgt ja schon ein großes Potenzial, auch im Sinne von, wenn man das jetzt gesehen hat, wie der F1-Film entstanden ist und Thema Kameras, und stell dir mal vor, du kannst dich irgendwie bei der Fahrt in ein Formel-1-Auto reinsetzen quasi, wäre ja nicht verkehrt, also wäre ja cool, also es wäre, also weiß ich, ob man deswegen eine Apple Vision Pro kauft, ist aber eine andere Geschichte, aber grundsätzlich ist es ja ein sehr eine sehr coole Idee. Und es gibt tatsächlich, hatte das damals beim Testen mit der Apple Vision Pro auch schon gesehen, gibt es ja auch schon sehr gute, gab es schon eine sehr gute Formel 1 App, wo man die Autos auch live auf der Strecke fahren sehen kann und sowas. Also schon auch sehr, sehr cool.
Ja, das war halt Wahnsinn. Du hast die ganzen Tabellen gesehen. Du hast live gesehen, an welcher Stelle auf der Strecke die Autos sich gerade befinden. Also durch diese ganze Sensorik hast du halt ganz viele Informationen. Also das sah richtig gut aus.
Ja, genau. Und deshalb, ne? Also ich sehe da Potenzial, gerade auch was die Live-Übertragungen angeht. Bei Immersive wäre ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das wirkt. So jetzt, wenn man es von der Seite sieht, also klar, wenn man im Auto sitzen kann, mega, garantiert, gerade bei einem Zweikampf spannend, irgendwie ein spannendes Rennen oder sowas, kann ich mir das unfassbar toll vorstellen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch sich zunutze machen. Also vielleicht, wenn sie können, mehr auch bei den US Grand Prix vielleicht, wenn sie da mehr unter Kontrolle haben, vielleicht aber auch allgemeiner, das sieht man dann mal. Also ich bin im Allgemeinen sehr gespannt, wie das ausgehen wird oder wie das aussehen wird, so. Und ich bin ehrlicherweise auch gespannt, ob sie sich an noch mehr Sachen interessieren. Also kommt auch noch irgendwas in anderen Ländern? Also machen sie nur USA oder sind sie auch interessiert, vielleicht, wenn woanders die Rechte auslaufen, wie irgendwo in Europa, allerliebsten natürlich Deutschland, das anzubieten?
Ja, also es kann auf jeden Fall ein ganz neuer Zweig werden, auch durch diese Veröffentlichung von der Apple Sports App, die mittlerweile auch in Europa verfügbar ist, gehen die halt immer weiter in diesen Sportbereich rein und ist halt großes Kino, ne? Ich weiß nicht, hast du diesen F1-Film schon gesehen?
Nee.
Making of hast du gerade erwähnt?
Genau, also ich hab so ein paar Sachen darüber gesehen, aber ich habe tatsächlich den Film selber nicht geguckt, weil aktuell
gibt's
ist
noch der. Gibt es ihn noch im Kino, oder?
Nee, im Kino glaube ich nicht mehr. Glaube. Leider, also es ist leider nicht, aber ich meine nicht mehr. Und nee. Ich glaube, da muss man jetzt warten, bis der bei Apple erscheint, oder man muss, also aktuell kann man ihn natürlich kaufen, klar, aber wer will das? Ja. Und da muss man jetzt noch ein bisschen Zeit.
Also ist auf jeden Fall super geratet worden, 4,5 Sterne.
Ja, also ich habe auch viel Gutes gehört. Ich werde mir den auch definitiv angucken, sobald der im Dezember bei Apple kommt, kostenfrei für die Apple TV-Kunden. Gucke ich mir noch sehr, sehr gerne an. Also Aber jetzt aktuell ehrlicherweise sehe ich nicht besonders ein, dafür Geld zu zahlen. Irgendwie. Nö, ja. Aber auf jeden Fall eine interessante Sache, das Ganze zu ja, also ich finde es einen interessanten Einkauf. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und ja, bin sehr gespannt, was Apple damit am Ende anfangen wird, ehrlich zu sein.
Ja.
Dann eine weitere, fand ich, sehr interessante und spannende Meldung, wenn auch natürlich wieder nicht für uns hier in Deutschland. Aber Apple geht tatsächlich seine erste halbwegs Partnerschaft ein mit Peacock. Ist so die erste Kooperation. Apple und NBC Universal gehen ein Bundle ein mit, also ein Streaming-Angebotsbundle von Apple TV und Peacock. Peacock ist so ein amerikanischer Streaming-Dienst, wenn ich das so richtig erkläre. Ehrlicherweise kenne ich ihn auch nicht besonders gut. Also ich habe klar schon tausendmal davon gehört, gibt zigtausend Videos auf YouTube, auch von Serien von denen und aber ich, da er hier nicht zum bei uns nicht verfügbar ist, bin ich jetzt nicht mega erfahren. Aber man hat ja schon lange Gerüchte darüber gehört, dass sie irgendwie auf Partnerschaftssuche sind. Jetzt scheinen sie was gefunden zu haben. Und wie gesagt, in Deutschland wird das nicht kommen, weil Peacock hier gar nicht verfügbar ist, bei uns aktuell in Deutschland. Und Peacock gibt es wohl sowas wie The Office, Traders und die NBA laufen da wohl aktuell. Also auch gar nicht mal so uninteressante Sachen. Das Ganze wird bereitgestellt in zwei Varianten. So ist wohl der Plan, der offiziell ist, auch offiziell kommuniziert worden. Und zwar ab dem 20. Oktober verfügbar, heißt ab heute, wie gesagt, nicht für uns. Und zwar in der Basisvariante für 14,99 für Peacock und Apple TV und 19,99 für die Premium Plus Variante. Mit zusätzlichen Inhalten. Viel mehr stand da ehrlicherweise nicht. Ich habe das jetzt auch nicht im Detail nachgeguckt, weil, wie gesagt, Peacock jetzt auch nicht so bekannt für uns hier aktuell ist. Und Apple One-Kunden bekommen den ganzen Spökes noch mal 35% günstiger. Also das ist ja auch mal eine Hausnummer. Ja, aber fand ich interessant, die erste Kooperation von Apple in Sachen Streaming. Fand ich mal erwähnenswert, auch wenn das jetzt für uns natürlich in Deutschland nicht besonders interessant ist. Und ja, aber auch mal interessant zu hören, wie sie da jetzt unterwegs sind und dass sie da scheinbar Partnerschaften planen. Ob sich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch mal nach Deutschland ausweiten wird, egal ob mit Peacock oder ohne, weil es hier irgendeine Art Partnerschaft gibt mit irgendwelchen anderen Streaming-Diensten, bin ich mal sehr gespannt. Aktuell habe ich da nichts von gehört. Habe mich schon ehrlicherweise über den Deal sehr gewundert. Aber auf der einen Seite finde ich es auch einen Weg in die richtige Richtung. Gerade mit dem Thema Services ist das natürlich bei Apple eine Sache, die einfach logisch erscheint, sage ich jetzt mal.
Vor allen Dingen, wenn du weltweit halt wirklich ein Streaming-Angebot anbieten möchtest, dann brauchst du halt viele, viele Partner und es gibt halt im Moment nur die Großen wie Amazon, Netflix und viele kleine kommen dazu, wie Walt Disney oder Paramount und. Da gab es ja alle, die jetzt auch in der Vergangenheit immer neu auf den Markt gekommen sind. Aber warum nicht, wenn die dadurch ihr Angebot immer erweitern und das vielleicht sogar weltweit anbieten können, dann könnten wir wieder so eine kleine Revolution erleben wie bei iTunes, ne, und der ganzen Musikindustrie.
Ja, hoffen wir mal, ne? Also das Größte, woran ja die Filmindustrie ehrlicherweise krankt, warum da ja auch die Piraterie auf dem Weg zurück ist, ist halt einfach, dass du zu viele Streamingdienste brauchst, um alles zu konsumieren oder einen Großteil zu konsumieren. musst du einfach 8000 verschiedene haben. Es gibt immer diese Plus- und Zusatzsendungen, die es nur auf gewissen Streamingdiensten gibt. Und deswegen ist das Ganze für mich auch immer unfassbar uninteressanter geworden, weil die auch alle immer teurer und teurer und teurer werden mit immer schlechterer Qualität. Und wenn ich dann halt Apple sehe, die in einem Rhythmus neue Sachen bringen, die ich auch geguckt bekomme und dann auch noch in der Qualität ausliefern, die ich sehr begrüße, zu einem Preis, den ich deutlich interessanter finde, dann habe ich da einfach mehr von. Ne? Und das finde ich halt, wenn Apple da irgendwie was dran drehen kann, dass das in der Zukunft besser wird, ey, bin ich da sofort dabei, fände ich das ja, total super.
Gerne.
Ne? Ja, gut. Das war es auch erstmal mit den Themen. Dann kommen wir noch ganz kurz zur Gerüchteküche. Ich hoffe, ich habe das halbwegs so gut hingekriegt wie Daniel. Und da fällt mir ein, wir müssen uns noch irgendein Wort einfallen lassen. Wie nennt man das nochmal? Daniel gehört hat.
Was meinst du?
Es gibt doch immer sowas, was man dann sagt, damit man mitkriegt, ob einer einem zugehört hat. Weiß ich nicht mehr. Irgend so ein Buzzword, irgendwas, was derjenige beim nächsten Mal wissen muss.
So, ja, also ich glaube schon, dass Daniel
ja, ich glaube auch.
Die Folge hören
der,
wird.
Der wartet ja schon sehnsüchtig wahrscheinlich. aber trotzdem, überlege ich noch. So, genau, Gerüchteküche. Und zwar, dass wir waren ja schon bei den MacBooks und dann, warum, was gibt es Besseres als MacBooks, noch mehr MacBooks? Und zwar das M6 MacBook Pro soll wohl, ist so gerüchtet, von Bloomberg mit Touchscreen kommen. Und gerumort ist so Ende 26, Anfang 27, was natürlich insofern ganz interessant ist, wenn wir uns überlegen, wir kriegen jetzt erst einen M5 MacBook Pro, ne? Also das heißt dann zeitnah schon, also Ende nächsten Jahres, schon quasi eine überarbeitete Version, A, sportlich, ne? B, weiß ich, warum Apple Gerüchte nicht mag, weil das vom Kauf abhält, das kann ich schon verstehen, also aus Apples Sicht. Klar. Weil wenn das nicht stimmt und die Leute halten sich zurück, hast du trotzdem weniger verkauft. Also ich ehrlicherweise wäre mit der Zeitspanne vorsichtig, um ehrlich zu sein, ob das tatsächlich so ist. Aber gut, es ist ja auch nur ein Gerücht. Lassen wir uns mal darüber sprechen. Ne? Also es soll ein MacBook mit Touchscreen werden. Oh Wunder. Das Ganze wird aber auch als strategische Kehrtwende bezeichnet. Und das, was mich so ein bisschen, was ich so ein bisschen interessant finde, war wohl Steve Jobs himself und Tim Cook sowie weitere Top-Manager haben die Idee als unpraktisch abgetan bisher und haben gesagt, das ist unpraktisch, das will, wollen wir nicht. Und Tim Cook soll wohl auch den Gedanken, ein Tablet und ein Laptop zu kombinieren, mit der Hochzeit zwischen einem Toaster und einem Kühlschrank bezeichnet haben. Was natürlich erstmal sehr, sehr witzig ist. Und ich muss aber auch zugeben, ich kann Tim und Steves Gedankengang da nachvollziehen. Also ich habe schon das ein oder andere Touch-Notebook gesehen, was es so gibt. Ich glaube, so die Surface-Dinger, glaube ich, können das auch.
Ja. Und Lenovo, die können das auch.
Genau,
Yoga.
Ne?
Lenovo Yoga, die haben das auch gehabt.
Es ist auch so viel gesagt, es soll auch weiterhin mit Tastatur und Trackpad bedienbar sein. Also das MacBook, ne, soll es weiterhin haben, aber man soll halt den Monitor als Touchscreen bedienen können. Und auch bei den Geräten, die ich so gesehen habe, und ich kenne so zwei Leute, die sie wirklich haben und auch meinen so, oh ja, voll toll und so, die benutzen das nie. So, also es ist halt vollkommener Irrsinn irgendwie. Also weil die Sache ist halt auch, wenn du so da sitzt, also es gibt nochmal einen Unterschied der Kategorie, es gibt so Sachen, wo man, also Laptops, also meist so habe ich mal gesehen, so Philips Alu-Laptops, da kannst du den ganzen Display drehen und dann quasi wieder auf die Tastatur klappen. Ja. Und das dann benutzen, das sieht man oft so bei Servicetechnikern oder sowas. Die haben das ja, so.
Dieses Toughpad gibt's.
Ja, sowas glaube ich dann, ne? So, ja. Da kenne ich, da macht das auch noch halbwegs irgendwie vielleicht Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie zufrieden die sind. Hab jetzt selten den Techniker von den Anbietern gefragt, aber vielleicht hätten die auch geflucht und haben gesagt, so ein Blödsinn. Weiß ich natürlich nicht. Aber es ist halt, ich habe mich halt auch sehr, sehr oft gefragt, welchen Benefit hätte ich denn jetzt davon, wenn ich auf mein MacBook drücken könnte? Also ich frage mich das einfach, welchen Benefit hätte ich tatsächlich davon? Also ja, dass ich so zoomen kann, warum? Kann ich auch so auf dem Trackpad? Also es, der Benefit ist für mich irgendwie nicht wirklich da aktuell. Ja,
also für mich wäre ein Benefit da.
Ja?
Also grundsätzlich, ja, die, Steve Jobs hat ja damals nicht nur gesagt, es ist, ja, das ist halt, was hattest du eben gesagt, was war der Grund, warum sie das nicht haben wollten?
Unpraktisch.
Unpraktisch abgetan. Die haben sogar angeblich dann auch sehr viel Research darüber gemacht und ja, einen normalen Laptop oder Notebook halt mit wirklich mit den Fingern zu bedienen, war halt nicht wirklich, also da gab es halt nicht wirklich viele Funktionen. Jetzt muss man aber dazu sagen, die ganze UI mit iOS 26 und auch schon davor die ganzen Versionen von macOS gehen ja alle in die Richtung, dass es sich so ja über Touch bedienbare Elemente erweitert. Das hatten wir in der Vergangenheit schon öfters mal gesagt. Also die Richtung ist ja erkennbar. Deswegen finde ich, dieses Gerücht könnte schon wirklich was dran sein. Und wenn jetzt natürlich auch Mark Gurman da die Gerüchte entsprechend bestätigt. Also ein Riesen-Benefit für mich wäre wirklich, wenn das ein Mix zwischen iPad und Tastatur wäre. Also dass man praktisch nicht nur so eine sehr mobile Tastatur hat, sondern vielleicht auch mit mehr Prozessor-Power, mit mehr Zubehörteilen. Aber man könnte praktisch dieses Display abnehmen und hätte dann ein ganz normales iPad. So wie das aktuelle iPad Pro zum Beispiel mit dem M5. Das wäre ein riesen Vorteil mit dem Stift dabei. Dann hättest du nämlich wirklich nur noch ein Gerät, aber damit würden sie sich natürlich kannibalisieren. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob sie den Move machen, weil ich glaube, es gibt schon Riesenvorteile, so ein Ding, so ein Gerät zu bauen und zu als User zu haben.
Also aus der Sicht stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, das wäre auch was ich interessant fände. Ne? Also da sind wir ja so ein bisschen, also es ist ja auch ironisch so ein bisschen, wenn man sich mal überlegt, mit dem iPad, das Touchgerät, gehen wir so mehr in die Mac-Richtung aktuell mit Tastatur und Trackpad dran. Ne? So, kaufst für teuer Geld und dann noch irgendwie einen USB-Stick, Sport dran und sowas. Da zahlst du ein Geld für, ne? So, und jetzt kommen aber irgendwie die MacBooks und sagen, ja, jetzt wollen wir aber hier Touch, ne? So, von der Idee her. Und natürlich sind es zwei Gerätekategorien. Das eine ist ein iPad mit Touch und das nutze ich auch irgendwie anders. Setze ich mich auf die Couch mit, surfe ein bisschen mehr im Internet mit und das mögen wir alle, ne? Das Internet zum Anfassen und keine Ahnung, so ein bisschen Bildbearbeitung. Das ist alles auf dem iPad mega geil. Aber Softwareentwicklung halt nicht, ne? So, dafür brauche ich halt Monitore. Und da bin ich voll und ganz bei dir. Wenn das, also das ist ja jetzt ein Gerücht, wir wissen alle, da kann auch was anderes bei rauskommen am Ende so ein bisschen. Vielleicht kommt auch eher ein iPad Pro Ultra raus, ne, so, was sag ich jetzt mal in die Richtung. Und wie du schon sagst, die Touch, also die Bedienoberfläche von macOS geht so ein bisschen in die Touch-Richtung irgendwo. Und die von iPadOS geht ja so ein bisschen in die Pointing-Device-Richtung. Also die nähern sich ja an. Das ist ja das, was wir sehr viel sehen, finde ich, aktuell auch in iOS 26. Ne? Mhm. Also iPadOS 26 hat ja mit der neuen Leiste oben, mit der Menüleiste oben und sowas sehr viel an Pointing-Device Bedienung dazu bekommen. macOS hat auch sehr viel Touch-Möglichkeit dazu bekommen. Und wenn wir da in eine Richtung kommen, tatsächlich, ne, das, was wir, glaube ich, auch schon sehr oft besprochen haben, dass wir quasi ein Gerät bekommen, was macOS drauf hat, aber irgendwie iOS als Oberfläche booten kann, so in der Idee her, so ungefähr, ne? Weil auf dem iPad will ich kein macOS haben. Das wäre auch kacke, ne? Will ich es auch nicht haben. Aber so in die Richtung, ne? So. Ja. Wir sind ja sehr nah dran, Thema iPad-Apps auf dem Mac etc. Ne? So. Und wenn Apple irgendwann kommt und sagt, das ist jetzt Pflicht, das ist nicht mehr optional, das Mac Flag, sondern ist jetzt Pflicht, muss jetzt anbieten, wenn du eine iPad-App hast, dann bist du ja wirklich nah dran, schon wieder ein ganzes Stück. Und ganz im Ernst, die UI hinterher auszutauschen, wird für Apple jetzt auch nicht das Riesenthema sein, wenn die Kern ihrer eigenen Apps dann halbwegs passen. Und da bist du natürlich, also da bist du wirklich an einem sehr interessanten Gerät. Da bin ich voll und ganz bei dir. Also wenn ich dann so ein 14 Zoll MacBook Pro Touch-Gerät habe, wo ich dann wirklich das Display mit Face ID zum Beispiel abnehmen kann und kann das mit auf die Couch nehmen, das wäre geil. Ja, da wäre ich sofort bei.
Also ich glaube, das wird jeder sofort holen.
Na, und das mit einem M4, auch einem M5, 6, 7, 8 Pro. In dem Fall sind wir beim 6, also nehmen wir den M6 Pro. Und Max verfügbar, top, kaufe ich sofort. Und
schau mal, die neuen iPads, also als ich die das erste Mal in die Hand genommen habe, der Wahnsinn, wie dünn die geworden sind. Also ich habe ja wirklich noch den ersten Brocken, der bei dem iPad Pro rausgekommen ist. Ja.
Der erste und, Brocken. Und
dieses... Wenn ich jetzt das iPad Air sehe, das iPhone Air sehe, und das ist ja von der Dicke her, das sind ja auch 5,6 mm oder so, das iPad, da ist ja nicht mehr viel Unterschied. Das ist ja praktisch wie ein Screen vom MacBook Pro. Also das ist einfach Wahnsinn, wenn das wirklich so kommen würde.
Ja, also das wäre für mich auch eine Gerätekategorie, die ich total unterstützen würde, die ich wirklich super fände und wo ich auch ganz klar sage, ja, will ich haben, also würde ich mir auch kaufen. Da würde ich auch ein bisschen mehr Geld für ausgeben, ne? Für so ein Kombigerät, sage ich jetzt mal, wenn es hinterher auch die Leistung bringt. Also das ist für mich ein interessanter Faktor, definitiv. Ne? Und ja, also da bin ich bei. Ne? Aber jetzt so rein, also ich habe jetzt so rein an Clamshell gedacht, sprich feste Tastatur, Trackpad, so wie wir das aktuell kennen. Und da kannst du auf das Display drücken, da denke ich mir so, ja, pff,
nö. Das macht keinen.
Ne? Das
also das ist ja schon bei der Touch, beim Touchpad ist das ja schon schief gegangen.
Was meinst du jetzt?
Wir haben doch dieses Touchpad auf dem MacBook. Ich hatte doch.
Ach, die Touchbar meinst du?
Die Touchbar,
ja, die stimmt. Ja,
die habe ich ja bei meinem Intel Mac. Habe ich die ja noch.
Die habe ich schon ganz vergessen. Die habe ich schon total vergessen. Ja,
das richtig. Das sah super aus, aber ganz ehrlich, das war. Also, ich habe es auch bis auf die Lautstärkeregelung und Farbregler vielleicht. Oder
die Lautstärke und Helligkeit, ne? Das ist so das absolut Einzige, was man damit gemacht hat. Und ja, stimmt, die habe ich total vergessen. Stimmt, das war ja so ein richtig trauriger Versuch von Apple, das irgendwie zu integrieren. Ja, stimmt, stimmt. Damit könnte man eigentlich schon sagen, dass so eine 1-zu-1-Verbindung damit Quatsch wäre. Aber wie gesagt, dieses Abnehmen, das ist schon eine andere Nummer, ne? Also wenn du da irgendwie das hinbekommst und sagst, okay, wenn man das iPad, und dann finde ich auch wieder dieses dünner besser, ne? Man das iPad Pro irgendwie dünner noch ein bisschen, dann kommt da noch ein zusätzlicher Akku unten in die Tastatur, ne? Damit du halt auch Akkulaufzeit hast und vielleicht auch irgendeine tolle Verbindung mit magnetischer Verbindung, wo du Thunderbolt 5 hast, und dann hast du unten noch zwei Thunderbolt-Ports oder sowas, dann kannst du zwei Monitore anschließen, kaufe ich.
Ja, sofort.
Ne? Also das schon, ja, das wäre schon sehr stark. Also, dann hat der, wie gesagt, dann hat der Preis wieder einen ganz anderen Faktor zu so einem iPad Pro. Vielleicht reden wir auch am Ende gar nicht von einem MacBook M6, sondern vom iPad Pro M6. Ne? So wissen wir ja auch ganz oft, dass sowas mal vorkommt. Aber in dem Falle, um eigentlich zu dem Thema zurückzukommen wieder, also ich finde unsere Geräteideen sehr gut, Apple, ne? Falls ihr da noch ein bisschen Ideen braucht, meldet euch gerne. Ne? Nerds@apfelnerds.de immer. Gerne schreiben. Joboffers, etc., alles kein Thema. Und ich sage euch schon, was ihr bauen wollt oder wir.
Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir auch das Stichwort für Daniel. Es ist Touchscreen.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, genau. Genau, ansonsten soll das wohl eher so ein bisschen in die Richtung, also soll keinen weiteren großen Touch-Max geben. Das soll eher so ein bisschen ein Testgerät werden, was so ein bisschen die Marktreaktionen anschauen soll, wo ich ja auch die Vision Pro reinsortiert habe. Also ist jetzt auch nicht unüblich, vielleicht in Apples Bereichen oder auch das iPhone Air wäre für mich sowas, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, um den Markt mal so ein bisschen abzufühlen. Aktuell scheint Apple an zwei Varianten zu arbeiten, die unter den Codenamen K114 und K116, ich habe leider 15 aufgeschrieben, laufen. Und genau, beide sollen von einem überarbeiteten Design profitieren, was ja erstmal schön ist. Also die MacBooks sind jetzt auch schon sehr, sehr lange gleich designt. Gerade die Pros, die erst hatten ja schon mal ein Update, aber die Pros nicht, ne? Nee. Okay. Deswegen liegt das ja schon mal nah. Da wir das M5 MacBook Pro jetzt schon gesehen haben, wissen wir, dieses Jahr kommt es nicht. Also liegt es auch nah, dass das eventuell nächstes Jahr kommt mit einem Design-Update. Wir haben auch schon viele andere Gerüchte gehabt, was da also kommen kann, hin bis zu Mobilfunkchips und Ähnlichem, was sie da noch reinbringen können. Genau, und Nutzer, ne, wie ich schon gesagt habe, können den Bildschirm berühren, müssen es aber nicht, können weiterhin Maus und Tastatur benutzen oder Trackpad und Tastatur. Und es sollen OLED-Displays werden, was ja auch immer schon tausendmal gerüchtet wurde. Ne? Also haben wir auch schon oft genug gehört, glaube ich. Ja. Und grundsätzlich, ehrlicherweise, finde ich es nicht schlecht. Interessantes Feature, glaube ich. Ich finde die aktuellen Displays auch großartig. Ich muss aber auch zugeben, ich arbeite zu 99% nicht damit. 99% ist mein MacBook hier zugeklappt und ich benutze meine zwei externen Monitore. Deswegen ist mir das auch ziemlich Wumpe, ehrlicherweise, das Display. Und, aber trotzdem, klar, gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die damit arbeiten. Je besser die werden, die OLEDs sind ja wirklich, gerade was den Kontrast angeht, unschlagbar. Ist ja eine interessante Sache, vor allem, weil das iPad ja auch schon OLED hat. Nee, es hat nicht. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Hatte das iPad Pro OLED?
Ja, ich meine, ja.
Tja, da muss ich jetzt auch gerade ganz schnell mal nachschauen. Ja, hat irgendwo habe ich gerade OLED gelesen. Wo stand's? Da, Display Tandem OLED, ja. Da hat ein OLED, Gott sei Dank, hatte ich nicht falsch im Kopf. Ich wollte jetzt aber gerade keinen Unsinn reden, genau. Also OLEDs haben wir ja schon auf den iPads. Auch da, na, also das sind ja Gerüchte, deswegen, da kann auch mal was vermischt sein zwischen, ist eigentlich gar kein MacBook, sondern eher ein iPad oder andersrum. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken. Aber sind wir mal gespannt, wenn wir es dann vielleicht sehen. Was in dem Gerücht noch mitkam, ist auch ein Thema, was wir sehr, 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 sehr oft schon diskutiert haben, und zwar das Thema Face-ID bei den Macs. Da stand dann bei Face-ID statt Touch-ID wird weiterhin geprüft bei Apple, aber sei noch in einem sehr frühen Stadium, was natürlich erstmal für die Leute, die das zeitnah haben wollen, schade ist. Aber was natürlich auch auf der anderen Seite sehr ja, auch klar ist, ne? Also wir haben es ja oft genug schon gesagt, dieses Thema, das Display ist viel zu dünn, kriegst du gar nicht da rein, das Modul und sowas, haben wir ja schon oft genug gesagt. Aber da würde natürlich ein eher dickes Display für Touch und so und mit Akku drin, damit du es abnehmen kannst, natürlich passen. Ne? So, dann sind wir ja da, wo wir hinwollen. Und da wären wir natürlich dann auch, wenn irgendwann ein iPad Pro kommt mit zweimal Face-ID drin, sprich Quer- und Hochformat. Ne? Dann würde das ja auch wieder so ein bisschen mehr passen. Also die Zeichen stehen in die Richtung, das Potenzial hat Apple. Sie haben alle technischen Innovationen dafür da. Sie müssen sie nur richtig zusammenstecken. Und ich glaube auch nicht, dass es am Können liegt, sondern es liegt eher am Wille, dass sie sagen, nee, also aktuell wollen wir das nicht. Das macht für uns aktuell keinen großen Sinn. Und aus welchen strategischen Gründen auch immer. Aber für mich würde dann zumindest mehr ein Schuh draus werden, dass man sagt, okay, deswegen macht Apple immer dünner, 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 wenn sie dann in die Richtung gehen. Ne? Also ein dünnes iPhone Air macht für mich halt total Sinn, wenn daraus irgendwann das Fold wird. Ne? Ein sehr dünnes iPad Pro macht für mich total Sinn, wenn man irgendwann sagt, okay, wir wollen das auch zum Display machen. Ja. Weil letztendlich brauchst du ja beim Display auch nur ein bisschen stärkere Scharniere dafür, damit das nicht nach hinten aufklappt. Und natürlich auch ein bisschen stärkeres Gegengewicht, damit es nicht umfällt, wenn du es aufklappst. Und dann hast du es ja. So mehr oder minder. Ne? So, und da muss noch die Software stimmen und die ging, also auch wenn wir viel über die Apple-Software wettern in letzter Zeit, ist ja technisch zumindest halbwegs bereit, was das angeht. Ne? Also bin ich weiterhin sehr gespannt, muss ich zugeben. Und ja, also ich würde mich freuen, so ein Gerät zu sehen, auch zeitnah und mal zu gucken. Ich bin auch mal gespannt, Thema aktive Kühlung und sowas, das ist ja schon sehr wichtig bei leistungsstarken Nutzen, wie sie das dann alles fragstückeln würden, glaube ich, würde ein sehr spannendes Gerät und würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Also gerade die Kombi, die du gesagt hast, Thorsten, sehr, sehr spannend.
Ja, vor allen Dingen, du hättest ja wirklich das Beste aus beiden Welten,
ja.
Dann könntest du die Kühlung in den Tastaturbereich unten reinsetzen, plus Processing Power, plus SSDs und sowas, also zusätzlich natürlich, ne? Brauchst du natürlich auch den mobilen Teil, aber ja, Wahnsinn. Also wenn ich die Vollausstattung jetzt hier bei dem neuen M5 iPad Pro sehe, 2 Terabyte Speicher, 16 GB Arbeitsspeicher, M5-Chip, Hört sich alles nach einem MacBook an.
Ja, genau. Also leistungsdatentechnisch ist das ja schon Wahnsinn, ne? Also es fehlt halt ein bisschen die aktive Kühlung, die man ja doch mal braucht, wenn es hart wird, ne? Aber alles in allem sind die iPad Pros ja so, das ist ja immer das. Sie sind ja unfassbar leistungsstark. Die Frage, also, ne? Die Frage ist halt immer, was machst du da am Ende mit, ne? Und da sind wir, glaube ich, eher an einem Punkt, wo, ja, wo man, glaube ich, auch so ein bisschen andere Software auch braucht und ein bisschen mehr in die Richtung gehen muss, dass wir da, ja, auch die Möglichkeit geschaffen kriegen mehr. Ne? Also aktuell ist halt für mich immer noch so echt so das Riesenthema, gerade auch was Profi-Software angeht, die auf dem iPad Pro ist. Also klar, jetzt für mich als iOS-Entwickler gerade natürlich Thema Xcode und sowas, wo ich aber dann auch sagen muss, also ich habe jetzt ein 14-Zoll MacBook Pro von der Arbeit und wenn ich da einen Tag dran arbeiten muss, finde ich das schon nervig, weil es so klein ist. Ne? Ja. Also das wäre für mich halt auf dem 13-Zoll iPad Pro klar mal irgendwie ein bisschen tippen, alles gut, aber wirklich arbeiten wäre da nichts. Ne? Das heißt, du brauchst schon ein, zwei externe Monitore, um da sinnvoll zu arbeiten. Und dann sind wir
also halt mal kurz unterwegs, was zu arbeiten geht das, aber ohne externe wird es schwierig.
Ja, deswegen. Und dafür brauchst du halt dann externe Peripherie und aktuell kann das iPad OS nicht. Also so ein Mix aus, so ein Apple OS, nenne ich es jetzt einfach mal blöd, wäre da, glaube ich, sehr hilfreich. Ja. Aber warten wir es ab, bis da nähere Updates zu kommen. Und Updates bringt uns auch zu unserem Ausgangsstichwort für heute, und zwar, es gibt neue Beta-Updates, und zwar für alle OS26-Versionen gibt es die Beta 4 durchweg. Deswegen zählen wir die auch nicht alle auf, nachdem ich mich letztes Mal über die Einzelnen beschwert habe, die das machen. Einzige, was eine Beta 3 hat, ist Xcode für die Softwareentwickler, die zuhören sollten. Da gibt es Beta 3 jetzt, die haben ja eine ausgesetzt gehabt. Jetzt ist eine neue verfügbar, falls euch das interessiert. Und genau, da könnt ihr fleißig updaten. Ich habe aktuell keine Beta im Einsatz. Ich laufe mit den Release-Versionen. Warte, sehen Sie sich mal um ein paar Bugfixes, aber irgendwie scheint Apple sich da gar nicht groß anzustrengen. Die 26.01 war so das Einzige, was sie bisher mal hervorgebracht haben. Und außer ich habe jetzt was verpasst, aber ich habe vor der Aufnahme noch mal reingeguckt und da gab es nichts Neues, was die Release-Version angeht. Aktuell zeigt mein iPhone mir auch nichts an, also bleiben wir bei 26.01, was das angeht. Die Betas von iOS 26.1 sind allerdings abgedatet worden. Und da könnt ihr zu Beta 4 wechseln. Ja, so viel von uns für diese Woche. Außer ich habe noch was verpasst und dir fällt gerade noch was ein, was wir spontan bräuchten.
Ja, das passt.
Ne? Dann würde ich sagen, war das dieses Mal eine Jubiläumsfolge, auch eine etwas kürzere Folge dementsprechend, aber glaube ich mit sehr vielen coolen neuen Geräten. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne auf YouTube, auf Mastodon. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail an nerds@apfelnerds.de, wenn ihr Anregungen oder Ideen habt. Ansonsten würde ich mich für die Woche verabschieden, wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns in 3 Wochen. Die anderen hört ihr wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und falls ihr die neuen Geräte schon vorbestellt habt, viel Spaß damit übermorgen und dann, ja, geht's los.
Tschüss.
Tschüss.